Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Aloha, liebe Podcast-Freunde. Wir sind wieder da mit dem Gamondocast, dem Podcast von Gamern für Gamer. Und mit mir ist hier der Sebastian. Hallo, Sebastian.
Hallo, Marco. Hallo, liebe Zuhörer.
Ja, wie man schon hört, ich bin auch da, der Marco. Und wir sprechen heute über Videospiele. Und nicht über irgendwelche Videospiele, sondern über Videospiele mit Entscheidungen. Ob sie jetzt so Tragweite, ob sie eine große Tragweite, wie sagt man das? Ob sie weitgehende Folgen hatten oder nicht?
Ob die Tragweite der Folgen, Moment. Ob die Tragweite der Konsequenzen wirklich groß war oder nicht.
Genau, die Zuhörer werden schon irgendwie wissen, was wir meinen, hoffe ich immer. Oder ob es jetzt welche Entscheidungen sind, die wir sogar vielleicht bereut haben oder nicht, das wird sich dann heute im Podcast dann auch herauskristallisieren. Allerdings erstmal, Sebastian, was hast du gezockt
so in letzter Zeit? Was ich so in letzter Zeit gezockt habe, ich bin immer noch parallel zu den Prüfungen mit dem Test für Red Dead Redemption beschäftigt.
Oh, Red Dead Redemption, großartiges Spiel.
Tatsächlich großartiges Spiel. Ich muss ja sagen, die Kollegen von der Spiegel Online-Redaktion, die verfluche ich ein bisschen, die haben es komplett gespoilert, direkt im ersten Absatz beim Test. Noch viel Schlimmeres in den Test reingeschrieben, wo ich mich frage, ob die auch wirklich gespielt haben und verstanden haben, worum es in dem Spiel geht, aber das ist nur Nebensache.
Lese ich mir dann durch, wenn ich es durch habe, also ich bin auch selbst noch nicht durch.
Ja, ansonsten komme ich gerade nicht sonderlich viel zum Zocken. Hin und wieder mal eine Runde FIFA, wenn ich zwischen dem Lernen dann mal Päuschen mache, weil man das besser abpassen kann, als wenn man dann Red Dead Redemption startet, weil da verliert man sich dann ja doch irgendwie.
Oh ja.
Und dementsprechend ist im Moment auf der Zockerlandschaft nicht ganz so viel los bei mir.
Ja, naja. Red Dead Redemption vereinnahmt mich auch ziemlich gewaltig, muss ich schon sagen.
Ich habe es schon fast gedacht.
Ja, aber ich bin hier, ich sag mal nicht, wo ich jetzt bin, nachher spoilere ich noch irgendwas. Ich habe aber auch schon einige Zeit jetzt auf dem Puckel. Ich glaube, ich bin jetzt so Richtung Ende. Aber es ist ein großartiges Spiel, wo man eigentlich auch Entscheidungen trifft, aber da kommen wir dann nachher noch drauf. Was zocke ich sonst? Eigentlich nichts anderes außer dieses Spiel. Und auf jeden Fall hier nicht Diablo Immortal. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Doch, das habe ich mitbekommen. Ich habe mich auch sehr über das Video amüsiert mit der Frage, ob es ein verspäteter April-Scherz sein soll.
Ja, das geht ja auch so nicht. Also für die Zuhörer, die nicht wissen, was passiert ist. Also es war ja jetzt wieder die BlizzCon 2018. Das ist die hauseigene Messe von Blizzard, Activision Blizzard. Und dort reisen die Leute dann hin, um halt irgendwelche coolen Neuigkeiten zu erfahren. Meistens werden dann da die Spiele vorgestellt von Blizzard. Und die hauen dann einfach raus, ja, wir haben ein neues Diablo, was sich auch erstmal so abgezeichnet hat. Es gab ja diese Gerüchte, es kommt jetzt Diablo 4 oder irgendwas Cooles zu Diablo. Und dann, ja, Diablo, das Handy-Game. Wow. Ich meine, kann man ja machen, ne? Aber nicht auf so einer Messe.
Das Problem ist, alle haben Diablo 4 auch erwartet und dann kommen sie mit der Veröffentlichung, hey, wir machen ein Mobile-Game. Ja, dass man sich damit ins eigene Fleisch schneidet, hätte man sich auch vorher ausrechnen können, wenn man seine Community kennt.
Absolut. Ich meine, man kann das ja ankündigen, man kann das ja machen. Es ist ja jetzt nicht so das Problem. Ich sag mal, das kannst du nicht auf so einer Messe machen. Ich meine, die Leute zahlen da, ich weiß nicht, wie viel die zahlen, um für die Messe zu besuchen. Ich weiß nicht, so $100 oder sowas. Vielleicht auch weniger, keine Ahnung.
Ich glaube, im Moment liegen die Preise irgendwo bei, zumindest bei eBay, wenn man die Dinger verspätet kauft, bei $250.
Ja, also stell dir vor, du gibst so viel Geld aus, du bist ein richtiger, ich meine, Blizzard ist ja eigentlich so sehr PC-nah, bist so ein richtiger PC-Master-Race-Typ und fährst dahin und dann da klatschen dir sowas von eins ins Gesicht. Das ist so, das kann man nicht machen.
Ja, und dann vorher die Erwartungen zu schüren und dann sowas zu machen, das war halt einfach, naja. Damit haben sie sich wirklich komplett ins Fleisch geschnitten.
Ja, das. Und dann noch diese Frage, die, habt ihr denn keine Handys? Oder Smartphones? Ich denke mal, der provoziert die Leute ja noch irgendwie. Also zumindest das kam so ein bisschen rüber. Das ist so, das war ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm.
Auf der anderen Seite.
Ja?
Ja, das war ganz, ganz schlimm. Mach weiter.
Das ist, Im Grunde tun mir auch die Leute, die auf der Bühne stehen, ja leid. Ich meine, die müssen das ja irgendwie präsentieren. Ich weiß ja nicht genau, wer jetzt dahinter steckt. Ich hatte das Gefühl, die hatten da eine andere Reaktion erwartet. Aber ich
ja, hatten sie garantiert. Und was ich halt wirklich grausam fand, erst die Erwartungen schüren. Ich meine, es gab ja genug Leaks und Möglichkeiten, dass es halt in die Richtung geht. Und dann kommt, hey, wir haben ein Mobile Game programmiert. Und dann kommt noch dazu diese Diskussion, ob es eine Kopie von den Mobile Games aus China ist.
Ja, ja, ja.
Ich bin wieder nicht drauf, wie die Firma heißt. Ich habe es euch letztens noch in der Dings reingeschrieben.
Ja, irgendwas mit
EaseNet oder sowas.
Ja, ja.
Das war echt, das, wie kann man sowas machen? Das ist NetEase. NetEase heißen sie. NetEase. Wie kann man aber auch sowas machen? Die Erwartungen so hochpeitschen und dann auf so einer teuren Messe dann sagen, hey, Online-Game. Und wir machen es nicht mal selber. Es macht sogar noch NetEase.
Ja, das ist so, wow. Ja, ich weiß nicht genau. Also ich denke mal, es wird sich wahrscheinlich schon für die rentieren, aber die Leute, die auf der BlizzCon waren, die werden sich das Spiel nicht kaufen.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube auch, die Fans der ganzen Serie werden sich nicht, werden das nicht sonderlich gut wegstecken und kaufen. Also ja,
vielleicht
egal wer.
1% vielleicht, aber diejenigen, die sich das kaufen, werden irgend so der Handygamer sein, sag ich mal. Es ist, naja, egal. Es war so ein ich will nicht sagen Highlight der Woche oder eher so ein Lowlight. Ich weiß nicht, das ist
Fail.
So.
Ein Fail der Woche.
Genau, das ist der Fail des Monats.
Ja, wahrscheinlich sogar das stimmt.
Ja, das ist, da werden wir auch wieder über harte Entscheidungen. Das war die falsche Entscheidung zu machen.
Ja, ich denke, also um eine Prognose abzugeben, aus meiner Sicht wird es darauf hinauslaufen, dass sich das jeder runterlädt, mal anguckt und entweder drauf hängen bleibt oder dann sagt, was für Scheiß.
Ja, ist die Frage, wird das kostenlos? Ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht so mit, ist das Free-to-Play oder?
Es klang, die haben kein wirkliches Finanzierungsmodell vorgestellt, aber es klang für mich so, als würde es tatsächlich den üblichen Handyspielen folgen, es ist Free-to-Play und hat einen Cash-Shop.
Na, sowas hasse ich. Naja, gut, was soll's. Damit erreichen sie natürlich genügend Leute, weil jeder hat ja eigentlich ein Handy oder ein Smartphone. Aber egal, das soll ja jetzt nicht unbedingt das Thema sein.
Richtig. Aber es war eine harte Entscheidung.
Das war eine, ja. Gibt es in Diablo irgendwelche krassen Entscheidungen? Weiß ich gar nicht.
Ja, bei Diablo 2 war die krasseste Entscheidung für mich, immer zu entscheiden, wo ich in den Talentbaum investiere. Aber so richtig.
Ja. Richtig.
Jetzt mal aber dadurch, dass du bei 3 alles ändern konntest und permanent den Charakter verändern konntest, bei 3 hat sich das dann erledigt gehabt.
Ja, da ist das dann nicht so schwerwiegend, da ist das scheißegal. Aber stimmt, es gibt ja viele Spiele, die auch so Talentbäume haben. Das ist hier auch bei Final Fantasy, gab es ja auch welche hier mit dem Sphere-Brett zum Beispiel. Welche Fähigkeit baue ich jetzt aus? Ich meine, das ist jetzt nicht so tragisch, sondern ist eher, welche Fähigkeit baue ich zuerst aus, ne? Das ist nicht eher so ob oder, sondern eher wann.
Ja, richtig.
Das sind dann auch so Sachen, obwohl da hatte ich, glaube ich, nie so was, wo ich so länger drüber nachgedacht habe, sondern ich denke mir, ach ja, gehst mehr jetzt in diese Richtung oder in die. So.
Ja, was macht einem mehr selbst Spaß? Ich meine, davon gibt es ja auch eine ganze Reihe anderer Spiele. Dantes Inferno zum Beispiel oder mir fällt gerade aus dem Stegreif tatsächlich kaum noch was ein, aber doch, Knights of the Old Republic, wo es halt auch nur darum geht, gute oder schlechte Entscheidungen, das entscheidet dann darüber, wie du deinen Skillbaum weiter nutzen kannst. Mhm. Aber das waren nie harte Entscheidungen, weil du weißt ja grob, in welche Richtung du das spielen möchtest.
Ja, das ist richtig. Und vielleicht hier mal eine Spoilerwarnung. Ich meine, wir werden jetzt über Entscheidungen sprechen, die man treffen kann in irgendwelchen Spielen. Das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich spoilern. Wir werden uns bemühen, immer zuerst den Titel des Spiels zu nennen. Und wenn man dann dieses Spiel noch nicht gespielt hat und spielen möchte, dann kann man eventuell die nächsten 5 Minuten dann so ein bisschen skippen. Dann sollte wir schon beim nächsten Titel sein, denke ich mal. So als kleiner Hinweis.
Probieren können wir es ja.
Ja, das ist halt. Was war denn bei Dantes Inferno für eine Entscheidung?
Bei Dantes Inferno war eigentlich auch ganz simpel, wie auch bei Star Wars Knights of the Old Republic, diese gut-böse Entscheidung, die hat keine weiteren Folgen auf den Spielverlauf. Da ging es dann darum, wenn du geschundene Seelen findest, halt hauptsächlich aus der antiken Lyrik, möchte ich sagen. Also zum Beispiel hast du auch Dante selber gefunden, also sag schon, wie heißen sie denn? Dante Alighieri? als Seele. Und da ging es dann darum, ob du die Seelen der Leute erlöst oder verbannst, also quasi in die Hölle oder in den Himmel schickst. Und wirkliche Auswirkungen hat es nicht, außer dass die Animation eine andere war. Und du dann halt, in Anführungszeichen, Punkte auf dein Konto bekommen hast, also jeweils auf Erlösen oder eben Verbannen. Und die konntest du dann wieder in deinen Skilltree reinstecken. Das gleiche galt halt für die Star Wars-Spiele, beziehungsweise für die Knights of the Old Republic-Spiele auch. Du hattest dann halt Vorteile, wenn du Skills aus der Ecke, also aus der hellen Seite der Macht oder der dunklen Seite der Macht hattest. Also es waren einfach keine wirklich tragweiten Entscheidungen, die das Spiel auf Dauer beeinflussen, würde ich sagen.
Ja, da ist ja die Entscheidung dann immer leicht gefallen. Was hast du denn, wofür hast du dich denn entschieden?
Bei Dantes Inferno habe ich mich tatsächlich fürs Verbannen entschieden, also für die böse Seite in Anführungszeichen, während ich bei KOTOR habe ich dann versucht, die gute Seite der Macht zu spielen. Ich habe dann auch später, ich fand es immer sehr anspruchsvoll, das Spiel, jetzt nicht übermäßig schwer, aber ich habe dann später auch tatsächlich gelesen, dass es beabsichtigt war, dass die dunkle Seite sich leichter spielt als die helle Seite.
Ah. Ja gut, das ist öfters mal so ein bisschen, ne? Also hier jetzt noch ein anderes Beispiel, Bioshock. Da konnte man ja die Little Sisters konnte man ja entweder aussaugen quasi, also wie hieß das
Zeug nochmal, Adam? Bitte? Adam war das genau. Mittel, ja, oder du konntest sie halt retten.
Genau, aber du hast halt, wenn du das Retten ist natürlich das Positive, aber wenn du halt böse warst, hast du halt Adam bekommen, also du hattest was davon, wenn du böse gespielt hast. Du wurdest als Böser quasi belohnt. Das heißt, es hat es quasi ja ein bisschen schwieriger gemacht, aber du hast das auch gespielt, Bioshock, ne?
Ja, ist richtig.
Hast du dich dafür entschieden, die Little Sisters mehr zu befreien, oder
hast du... Ich habe ganz am Anfang gedacht, ich möchte stark werden, ich möchte meine Kräfte weiter ausbauen und habe die Little Sisters dann... Ich wollte die erste Little Sisters habe ich tatsächlich dann um die Ecke gebracht, um der das Adam zu entziehen. Aber das Ergebnis war dann, dass ich dieses traurige, riesige Augengesicht vor mir hatte und dann einfach tatsächlich die restlichen gerettet habe.
Ja, also ich konnte es gar nicht übers Herz bringen. Ich habe halt die Little Sisters immer befreit. Also das hat mir immer so leid getan. Ich meine, die sind am Anfang ja immer, wenn du die triffst, die sind ja relativ fies, weil da kommt ja immer Big Daddy halt, ne? Also,
Sind ja nicht die Little Sisters fies, sondern Big Daddy.
Ja, aber die hetzen die dir ja quasi an den Hals. Obwohl, da haben sie mir dann auch teilweise leid getan, weil sie ja da irgendwie schon Angst hatten oder sowas. Ich bin da immer sehr, sehr mitleidend, muss ich sagen. Also, das ist halt, da tue ich mich ein bisschen schwer.
Ja, das Mitleid kann ich vollkommen nachvollziehen. Das ist, es ist halt einfach. Keine Ahnung, wenn man sich wirklich in die Rolle von seinem eigenen Charakter begibt und dann einfach diese großen Glubschaugen da vor sich hat, die dann eigentlich einen Big Daddy nur zu ihrem eigenen Schutz dabei hatten, um dich dann zu verprügeln. Das ist einfach, wenn man sich wirklich in die Rolle reindenkt, dann würde man das in der Realität machen. Nein, ja, vielleicht. Man weiß es nicht.
Ja, ich könnte halt nicht irgendwie so. Um mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, Red Dead Redemption 2, was wir ja auch alle spielen aktuell, da kann man sich auch entscheiden, hey, mache ich jetzt was Gutes oder was Böses? Ich weiß nicht, wie spielst du? Also du spielst ja auch Red Dead Redemption 2.
Richtig, ich spiele es momentan sehr ehrenhaft. Ich habe zwar Situationen, wo ich einfach nicht anders kann, beziehungsweise wo mir das Spiel auch keine andere Wahl lässt, als dann unehrenhafte Punkte zu sammeln, aber insgesamt
ist es eigentlich sehr ehrenhaft. Ich frage mich, ob man da tatsächlich nicht irgendwie, ob es da noch irgendwie eine Option gibt oder sowas, oder eine Möglichkeit, was man anders machen kann. Ich weiß nicht genau.
Überfälle nur mit Maske. Nein, ich habe mich mal mit dem Wanted-System beschäftigt, also wie man Kopfgelder bekommt und eigentlich kannst du immer abhauen, solange dich ein Zivilist mit Maske gesehen hat. Wenn die dich genauer beschreiben können, kriegst du trotzdem Kopfgeld. Wenn die dich nicht beschreiben können, dann, also mit Maske halt, und dich auch am besten nur kurz gesehen haben, dann gibt's kein Kopfgeld, sobald die Ermittlung abgeschlossen ist. Wenn dich aber die Sheriffs sehen, dadurch, dass du dieser Gang angehörst, der Van der Linde Gang,
bist
du immer mit Kopfgeld gesegnet, weil du halt schon einfach ein bekannter Typ bist.
Ah, okay. Ja gut, okay, dann ist es also ich spiele auch auf ehrenhaft, bin auch fast im ganz weißen Bereich. das, ich muss ja auch sagen, es gibt ja da Missionen. Ich weiß nicht, ob du hast die wahrscheinlich auch gespielt, da muss man Geld eintreiben. Und mir tun die Leute so leid. Ich will das gar nicht. Ich weiß, du bist halt als Figur dazu gezwungen, jetzt den Typen zu packen und den zu bedrohen halt. Ich meine, du kannst auch mehr machen, du kannst ihn einfach schlagen oder die Dorf ziehen. Ich mache das immer so harmlos wie möglich, einfach nur so verbal zu bedrohen, weil mir die Leute einfach wahnsinnig leid tun.
Die sind auch eigentlich arme Schlucker, aber auf der anderen Seite musst du halt auch sagen, es geht ums Überleben. Es geht immer ums Überleben.
Ist mir immer so schwer im Herz. Also das ist so, boah.
Ah, ich muss auch sagen, Rockstar hat da ganze Arbeit geliefert, was die Animationen angeht, weil es tut wirklich weh, wenn du jemanden schlägst oder so. Also du siehst es ja auch wirklich. Du hast ja auch dann direkt Wunden im Gesicht, blaues Auge. Du siehst ja einfach alles an diesem Spiel. Es ist ja fast schon zu realistisch.
Ja, das ist halt, hier hast du die ganz am Anfang, da geht man ja mit Lenny einmal trinken.
Ja. Hast du ihn in Flagranti erwischt?
Nee, habe ich nicht.
Kannst du?
Ja, ich hab's später gehört und gelesen, als ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe über das, weil das Lustige ist, ich habe mich mit unterhalten und also ein Kollege von mir, der hat erzählt, wenn man danach im Gefängnis sitzt und ich so, wie Gefängnis? Ich war nicht im Gefängnis.
Hä? du warst nicht im Gefängnis?
Du warst auch im Gefängnis, oder was?
Ja, ich war in der Ausnüchterungszelle.
Man landet nicht zwangsläufig da. Du hast die Möglichkeit, abzuhauen.
Ja, dann für alle. Es gibt anscheinend doch mehr schwere Entscheidungen bei Red Dead, als man wahrhaben möchte.
Ja, entweder Ausnüchterungszelle und dann musst du halt ich glaube, $10 oder sowas zahlen.
Ja, richtig.
Oder du schaffst es tatsächlich abzuhauen, wie bei mir, aber dann so als Spoiler, man wird dann trotzdem irgendwie ohnmächtig und wacht dann halt irgendwo in der Pampa aus und ist dann eigentlich quasi die nächsten 10 Minuten damit beschäftigt zu kotzen.
Auch nicht schlecht.
Ja, das ist so, wow. Das sind so, aber da Red Dead Redemption ist voll von irgendwelchen
Details,
aber auch von schweren Entscheidungen, wie ich finde. Also manchmal hier ist ja, es gibt ja diese Zufallsbegegnungen da in dem Spiel und mir fällt es da wahnsinnig schwer zu entscheiden, wer ist jetzt also wenn es jetzt da zum Beispiel da ein Beispiel, das kommt häufiger mal vor, dass da zum Beispiel irgendwelche Leute aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Also das sind Leute, die Sträflingskleidung tragen, sagen wir mal so. Also nicht.
Ich hau denen immer das Lasso um den Kopf. Werden einkassiert und zurückgebracht.
Den ersten Sträfling, den ich getroffen habe, der hat einfach nur so, hey, kannst du mal herkommen? Hier, ne? Hier kannst du mich von meinen Fesseln befreien? Und dann habe ich ihn halt befreit halt. Und der hat mir dann irgendwas verraten. Also hier, da kannst du da hier so einen Raubüberfall machen oder sonst irgendwas. Also halt dachte ich mir, hey, das ist, glaube ich, so die richtige Entscheidung, dann den Ausbrechern zu helfen. Dann gab es eine andere Situation, da war halt ein Typ eine Gruppe von Sträflingen und Polizisten, die glaube ich, bewacht haben. Und die haben da irgendwas gemacht und die haben dann angefangen, die Polizisten zu überwältigen. Und
bei mir haben sie Steine gehackt.
Steine gehackt. Ich weiß nicht genau, was die da gemacht haben. Vielleicht haben die auch Steine gehackt. Aber da wusste ich jetzt nicht. Das war dann eine schwere Entscheidung für mich. Bin ich jetzt auf der Seite der Sträflinge oder auf der Seite der Polizei? Ehrenhaft wäre natürlich tatsächlich auf der Seite der Polizei zu sein. Aber man kommt ja auch häufig genug vorbei, wo die Polizisten dann die Gefangenen misshandeln. Was machst du denn jetzt? Du musst dich ja blitzschnell entscheiden dabei. Das ist, finde ich, das fällt mir wahnsinnig schwer, mich so schnell zu entscheiden. Na gut, man hat noch Deadeye, da können wir die Zeit noch ein bisschen verlangsamen, aber keine Ahnung.
Mein größtes Problem bei Red Dead Redemption sind eigentlich die Situationen, wo irgendwer mit einem Pferd und irgendwem hinten drauf gebunden an dir vorbeireitet. Das passiert auch häufiger, sind auch die Zufallsbegegnungen. Aber ist das jetzt, ist das wirklich ein, der
so, du meinst auf dem, dass jemand gefangen hat auf den
richtig, Rücken. Aber sind das jetzt wirklich Kopfgeldjäger hinten drauf? Also sind das wirklich Kopfgeldjäger und das hinten
drauf
ist ein Verbrecher oder ist das tatsächlich eine entführte Person? Und in den Situationen dann zu entscheiden, weil die auch sehr häufig sehr ähnliche Dinge schreiben.
Ja. Nee, da kann ich erzählen, ich hatte mal da war eine Frau hinten drauf geschnallt bei irgendjemanden, die hat halt um Hilfe geschrien und hat gesagt, das ist ein Irrer, der stellt ganz wilde Dinge mit mir an. Da dachte ich mir, ja gut, dann helfe ich jetzt der Frau. Bin halt geritten, hab den Typen dann halt abgeknallt, hab die Frau befreit, wollte dann, sie hat auch schon Danke gesagt, bitte nur losschneiden, und dann hatte ich sie los und dann wollte ich mit ihr sprechen. Und das ist ja diese, bei der PlayStation ist das ja die L2-Taste, um dann
Ja,
jemand.
richtig.
Und
Lass mich raten, du hast sie erschossen?
ich hab die Knarre gezogen und sie ist schreiend davongelaufen.
Das kenne ich, das Problem. Das kenne ich, das Problem.
Ah! Das
Das
hat mich
kommt mir bekannt vor.
aufgeregt. Das sind so, ja, da haben sie die falsche Entscheidung getroffen bei der Tastaturbelegung. Oder
Obwohl
Controllerbelegung.
die eigentlich sehr genial ist, wenn du
Ja.
bedenkst, was die alles auf den Controller gepackt haben. Aber
Definitiv,
also.
definitiv. Also da muss ich tatsächlich auch hier Rockstar verteidigen. Ich meine, das habe ich jetzt öfter irgendwo mal gelesen, dass dass die Tastenbelegung einfach beschissen wäre. Das ist sie eigentlich nicht, weil die haben das Beste draus gemacht, weil du einfach so viel machen kannst. Der Controller gibt nicht so viel her.
Eben, und dafür haben die echt gute Kombinationen geschaffen, wenn man sich einmal eingespielt hat. Also ich habe am Anfang ganz oft Situationen gehabt, wo ich nur reden wollte und dann auch die Waffe gezogen habe oder jemanden sogar direkt erschossen habe.
Ja, ist mir auch
Ja.
schon passiert, ja. Das sind so Sachen, ach, oh, scheiße, ja. Da denkt man dann halt einfach. Aber tatsächlich, ich denke mal, wenn Rockstar noch irgendwie mal eine PC-Version macht, dann haben die PC-Leute die Nase vorn, weil die haben eine Tastatur dabei.
Ja, da kann man sehr viel schneller und einfacher machen.
Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Obwohl, man kann ja eine Tastatur auch, könnte man theoretisch an eine PlayStation anschließen, oder? Ich weiß nicht genau, wie
Ja,
das.
aber das muss das Spiel unterstützen.
Naja, naja, ist auch egal. Red Dead Redemption ist halt so ein Fall. Da trifft man auch schwere Entscheidungen. Aber da könnte ich auch noch über andere Dinge sprechen, aber das Spiel ist noch zu neu, um das jetzt noch hier in dieses Thema mit reinzunehmen. Also die Zufallsbegegnungen sind jetzt nicht so tragisch, sag ich mal. Aber ich will jetzt von der Geschichte nicht so viel spoilern. Deswegen gehen wir mal an
Zu
den
den Anfängen.
Anfang.
Zu den Anfängen zurück.
Zu den Anfängen. Was ist denn das erste Spiel, was dir einfällt, was so eine harte Entscheidung hat?
Eine harte Entscheidung. Ja,
Ja, oder eine
geil.
Entscheidung, die eine, wie haben wir gesagt, große
Die einen
Tragweite
weitreichenden Einfluss
hat.
hat. Deren Tragweite uns zu Beginn nicht bewusst ist.
Genau.
Das erste Spiel mit einer großen Entscheidung. Also. Das erste Spiel, was mir einfällt, wo ich eine Entscheidung treffen musste oder mehrere direkt hintereinander weg, das war noch das Schlimmste, die aber halt eben erst später wirklich zu Relevanz kommt, war tatsächlich bei Ultima. Ich glaube, das war Ultima 4, wo man das erste Mal das gemacht hat, wo man am Anfang mit einer Zigeunerin in einem, ja, so einem typischen Reisewagen aus dem Mittelalter halt sitzt. Und die legt einem Tarotkarten aus, er stellt einem Fragen dazu und man muss dann tatsächlich die Antwort geben. Also zum Beispiel, du stehst vor einer Gruppe Verbrecher. Wie würdest du vorgehen? Ihnen gut zureden, sie überzeugen, dass du dich ihnen anschließen kannst oder mit purer Gewalt? Und solche Fragen haben dann die Gesamtheit der Entscheidung, die du dabei getroffen hast, hat dann am Ende entschieden, welche Klasse du im Rest des Spiels spielst. Und die war zu den Zeiten noch nicht veränderbar.
Ja. Ah, ja. Okay. Ja, stimmt, da könnte man jetzt, um nochmal ganz kurz, bevor wir da nochmal zurückkommen, das auch bei Diablo erwähnen. Da kannst du ja auch dich für eine Klasse entscheiden, quasi. Das ist ja auch quasi eine Entscheidung, die trifft man. Aber da weiß man ja irgendwie so ein bisschen was drüber. Ist bei
Ich finde aber
Ultima, ist
durch die
das wieder.
Talent hier bei Ultima, ja eben, bei Ultima kommst du dann, ich sag jetzt einfach mal ganz doofes Beispiel, du wirst Ritter, kannst dann gut reiten oder gut mit Schild und Schwert umgehen, aber du wolltest eigentlich einen zweihand schwingenden Barbaren spielen, das ist dann halt einfach nicht mehr möglich. Oder beziehungsweise mit sehr, sehr viel Arbeit, weil du dann halt eben erst die Skillpunkte und die Talente verteilen musst. Das fand ich bei Diablo schon eine ganze Ecke einfacher, weil du da zumindest noch in der Klasse selber durch den Talentbaum sehr viel ja, Spielraum hattest, wie du die Klasse spielen möchtest.
Ja, natürlich, natürlich. Ich wollte nur Diablo noch mal erwähnen, dann haben wir nicht umsonst darüber gesprochen.
Das nächste Spiel, das mir danach einfallen würde, mit schwerwiegenderen Entscheidungen oder mit der ersten, deren wo wirklich Tragweite war, wo das mir überhaupt nicht bewusst wurde, war der erste Witcher-Teil, wo man dann Entscheidungen im ersten Kapitel getroffen hat und ein paar Kapitel später kommt dann, oh, Mist, das war meine Entscheidung, die das ausgelöst hat. Um es mal auf den Punkt zu bringen, gab es da direkt zum Start des Spiels, konnte man nachts am Flussufer bei jemandem, der Waffenlieferungen empfangen hat, Elfen und Zwerge, also die Eichhörnchen heißen sie ja in der Witcher-Welt, diese Rebellengruppe, sage ich mal, die dann eben diese Waffenlieferungen klauen wollten. Du wusstest nicht, was die damit vorhaben, die erläutern dir aber, dass es um den Freiheitskampf geht, also dass die Elfen, die anderen, in Anführungszeichen, alles, was nicht menschlich ist, ja, unterstützt werden und da du als Witcher nun mal auch kein Mensch mehr bist und auch so behandelt wirst von den Leuten. Habe ich dann da tatsächlich auch blindäugig, wie ich bin, einfach geholfen. Und ich glaube, im zweiten oder dritten Kapitel kommst du dann in ein kleines, sehr, sehr armes Dorf mitten im Sumpf, das die dann einfach komplett abgefackelt haben. Wo im Übrigen auch keine Soldaten oder Wachen oder irgendwas vom König waren, sondern einfach tatsächlich Farmer.
Oh.
Ja, und du stehst dann da und fragst dich, ja, scheiße, was habe ich hier getan?
Ja, aber gut, Witcher 1 habe ich jetzt noch nicht gespielt. Witcher 3 habe ich immer noch nicht angefangen.
Nein, warum tust du sowas?
Warum tue
Darüber
ich sowas
sollen
nicht? Das war meine Entscheidung. Ja, das ist, aber das klingt schon sehr. Ich habe gerade mal drüber nachgedacht, was so eines der ersten Spiele ist, wo ich halt eine Entscheidung getroffen habe, am Anfang, die dann sich über das ganze Spiel gestreckt hat. Und da fällt mir ein, Resident Evil, der erste Teil.
die Entscheidung des Spielcharakters oder worauf möchtest du hinaus?
Genau das. Spielst du jetzt mit Jill Valentine oder mit Chris Redfield? Weil hier, wenn du jetzt Jill Valentine genommen hast, die hatte mehr, die konnte mehr Sachen tragen, soweit ich mich erinnere. Und Chris,
Und
der,
hatte eine Pistole zum Anfang, das war das Wichtige.
genau, Chris hatte, glaube ich, nur ein Messer, aber er hat, glaube ich, mehr ausgehalten. Der war, ich glaube, lange Zeit hieß es ja, dass Chris Redfield irgendwie so der schwere Modus wäre und Jill Valentine wäre, glaube ich, der Easy Mode. Aber es war doch relativ ausgewogen.
Das
Und
stimmt.
natürlich hat sich da natürlich dann auch, je nachdem, welchen Charakter du genommen hast, war auch die Spielerfahrung eine ganz andere. Also die hat ja auch andere Fähigkeiten gehabt und du hast eine andere Begleitperson gehabt. Also du hast ja, wenn du Jill genommen hast, war, glaube ich,
Ja, da
Barry
war es
war da.
Barry und bei Chris
Ding
war
war
es, glaube ich, sogar.
die
Ach Mann, jetzt komme ich
Chambers.
nicht auf den Namen. Unser blonder Lieblingsbösewicht.
Ach so, Wesker. Oder meinte. Nee, der hatte doch Rebecca Chambers dabei, oder?
Nee, Rebecca Chambers hast du am Anfang gar nicht da. Also die kriegst du später dazu, ja, das stimmt. Aber du hast ganz am Anfang von Stars den Leader dabei vom Alpha-Team. Ich weiß aber gerade nicht, wie er heißt. Alfred, Albert.
Albert
Wesker auf jeden
Wesker?
Fall. Wesker. Wesker war das
Ja,
Wort, das ich
Albert
gesucht
Wesker.
habe. Den hattest du ganz am Anfang dabei.
Ah, okay. Ja, es ist schon so lange her, aber ich erinnere mich halt daran. Also als ich das damals gespielt habe, ich wusste ja gar nicht, was die Entscheidung bringt. Ich dachte mir so, naja, am Anfang dachte ich nur, es wäre einfach nur eine Entscheidung, welches Skin quasi deine Figur hat. Aber dass das dann halt
Und
tatsächlich spielerisch tatsächlich so große Auswirkungen hat, das wusste ich nicht. Zu dem
ja, kann man
damaligen
dann dazu
Zeitpunkt.
auch noch sagen, zum damaligen Zeitpunkt war das natürlich phänomenal, dass es eine Frau als Hauptcharakter gab, parallel zu Tomb Raider im Übrigen.
Stimmt, ja, das war noch gar nicht so selbstverständlich. Also ich meine, gut, es gab schon andere, aber das war, also wo die jetzt nicht so, ich sag mal, sexualisiert gewesen ist als Hauptfigur. Ja, da hast du wohl recht, da hast du wohl recht. Für wen hast du das damals gespielt und für wen hast du dich damals
Ich
entschieden?
war damals zu jung, um es zu spielen. Also, was heißt, ich war zu
Ja
jung?
gut,
Ich
ich
meine,
war damals auch zu jung, um das Spiel
ja,
als
das wollte ich gerade
Hauptfigur.
sagen. Was heißt zu jung? Man hat es ja trotzdem irgendwie gespielt. Nee, Resident Evil 1 habe ich gar nicht in die Finger bekommen, weil meine Mutter dann noch der festen Überzeugung war, dass ich sonst bei einem Spiel, das ab 18 ist und das spiele nee, nicht Killerspieler, Amokläufer werde. Auch eine schwierige Entscheidung meiner Mutter, mir das zu verweigern. Ich habe sehr viel Terz gemacht.
Hast du ein großartiges Spiel verpasst oder hast du es inzwischen nachgeholt?
Natürlich habe ich es nachgeholt. Ich bin auch absoluter Resident Evil-Fan geworden. Also da ist das ist einfach eine großartige Reihe, auch die Gesamtgeschichte eigentlich, wenn man es dann mal überblickt. Der einzige Teil, der mich richtig geknickt hat und der auch richtig schlecht war, war Resident Evil 6.
Wusste ich doch, dass es die Nummer sein muss. Ich fand 5 jetzt auch nicht mehr so gut. 6 war dann so richtig schlecht. Aber hier 4 war wieder richtig gut. Also 3 habe ich nie gespielt.
3 war auch sehr gut, weil du diesen ständigen Druck hattest, der Nemesis zu entkommen. Und weil du auch nie wusstest, wann er auftaucht, in welchen Ecken er auftaucht, wie er auftaucht. Aber es hat sich halt immer noch gespielt wie 1 und 2. Also da fehlte so ein bisschen ja die Neuerung, abgesehen von der Nemesis.
Ja, da kam ja mit Resident Evil Code Veronica auf der Dreamcast dann die Neuerung mit den Echtzeit-Hintergründen. Was ich auch absolut geliebt habe damals. Das war so, ja, das war so ein hammergeiles Resident Evil, muss ich sagen.
Das war auch wirklich ein gutes. Das war ja, also, ja. Eigentlich war alles vor Teil 5 großartig. Dann kamen 5 und 6. 5 war noch ganz cool durch den Koop-Modus, muss ich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht, im Koop da durchzuflitzen. Couch-Koop vor allen Dingen, das möchte ich nochmal betonen. Das ist ja auch heute nicht mehr selbstverständlich.
Ja, leider.
Resident Evil 6 war dann so ein richtiger Tiefpunkt und dann haben sie ja zum Glück wieder ihren Flair in Anführungszeichen wiedergefunden mit Resident Evil auf dem Nintendo DS. Das war, wie hieß er denn?
Revelations.
Genau. Da haben sie ja ihren Flair wiedergefunden, komplett. Die waren großartig. Den zweiten fand ich nicht mehr ganz so gut, aber das lag mehr daran, dass dieser zweite Charakter mit der Taschenlampe halt einfach meines Empfindens nach unnütz war.
Ja, gut, kann ich verstehen. Das war halt, weil du warst ja immer zu zweit unterwegs dabei und einer hatte immer nur die Taschenlampe.
Ja, eben. Teil 7 habe ich für uns ja sogar in VR getestet, wo ich dann Pulsmesser mal ausgepackt habe, weil ich wirklich gedacht habe, das darf jetzt nicht wahr sein, dass mich ein Spiel zum Wahnsinn bringt. Aber doch, das hat's getan. Also die Pumpe ging gut, wie man so schön sagt.
Naja, ich finde, aber Revelations 2 war ja auch... musste man da sich entscheiden, welche der beiden Figuren man gesteuert hat, oder?
Nein, du wurdest immer reingewechselt. Du wurdest immer wieder umgewechselt. Also selbst wenn du den Part von der einen Figur, dich entschieden hast, die eine Figur am Anfang zu spielen, musstest du irgendwann den anderen Part wechseln.
Ja, irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich muss sagen, Teil 2 hat mir auch sehr gut gefallen. Also vielleicht lag es ja auch in den Figuren. Man hat ja da auch hier Barry wieder gesehen und dann auch seine Nichte, Tochter? Nee, Tochter war das, ne? Die
Ich glaube, es war Tochter, ja.
Die hatte so ein absolut skurriles zweites oder alternatives Outfit, was ich total großartig finde, aber naja, egal. Resident Evil.
Kommen wir zurück zu handfesten Entscheidungen, würde ich sagen.
Ja, obwohl, kurz zu Entscheidungen im, ich sag mal, Resident Evil 1, da, oder auch 2 war das ja genauso, was du mitnimmst quasi. Oh, weil ja, du hast ja nur begrenzt Platz gehabt in deinem Inventar. Wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, du hast jetzt die Schrotflinte genommen, die hat ja unglaublich viel Platz weggenommen.
2 Slots.
Oder ob du halt nur die Pistole mitnimmst und Munition für die Pistole oder ob du Heilkräuter mitnimmst, weil du weißt ja nicht, was kommt. Du musst dich quasi entscheiden, was du mitnimmst. Und ich erinnere mich zumindest damals daran, immer wenn man mal so in diesem Ruheraum war, dann hast du ja diese große Kiste gehabt, wo du dann Sachen rausholen kannst, dass ich da immer tatsächlich ziemlich viel überlegt habe, ja, was nimmt man denn jetzt mit?
Ich muss aber auch sagen, man wollte seine Laufwege möglichst kurz halten, weil diese blöden Scheiß-Zombies immer wieder gespawnt sind.
Sind die das? Ich weiß nicht, waren die nicht
du
tot?
Du musstest bei Teil 1, musstest du, wenn du sie erschossen hast, verbrennen, ansonsten sind die wieder aufgestanden. Und du hattest ja auch nur begrenzt Benzin.
Ach, warte, ja, irgendwie sowas. War das in Teil 1? Ich weiß es gar nicht mehr, aber es kann sein. Es war auf jeden Fall, meine Güte. Und du musst ja auch entscheiden, gerade weil du so wenig Munition hast, für was verschwendest du die Munition? Aber ich weiß nicht, dass ich am Ende... Ich hatte am Ende noch relativ viel übrig gehabt. Also da hat man noch ein bisschen zu viel gespart, aber waren dann so die Entscheidungen, die man dann treffen musste.
Erinnert mich an die Entscheidung bei Destiny, mal wieder auf ein moderneres Spiel zu kommen, fand ich meine super Einsätze auch völlig alberne Entscheidung eigentlich, weil man sparte sich dann doch immer für den letzten Boss auf und stellt dann fest, ach Mist, ich hätte sie auch eigentlich vorher zünden können, die hätte sich schon bis dahin wieder aufgeladen, zweimal.
Ja. Das ist, aber das habe ich tatsächlich häufiger, also, dass man auch bei anderen Spielen, also hauptsächlich bei Survival-Horror-Spielen, dass man die Munition und was man dann hat, immer dann aufbewahrt. Auch bei ein paar Ego-Shootern, zumindest damals, dass man sagt hat, ja, ich werde jetzt, ein gutes Beispiel hier, die Doom, die BFG, die hat man ja nicht einfach abgefeuert. Da hattest du sehr wenig Munition gehabt für, das wolltest du dann nur verwenden, wenn du wirklich was Großes vor dir hast oder eine große Menge von Viechern.
Das ist und wie mit der Mini-Nuke von Fallout, das ist genau das Gleiche.
Ja gut, aber das sind alles nur so kleine Entscheidungen, sag ich mal. Schon fast wie bei Prügelspielen. Hey, welche Figur nehme ich jetzt, wenn du da mit jemandem spielst? Aber es ist bei Prügelspielen ist es egal, welche Figur du nimmst, wenn du gegen einen Kumpel spielst, es ist immer die falsche.
Natürlich ist es immer die falsche, vor allen Dingen, wenn man verliert.
Ja, dann war es immer definitiv die falsche.
Wenn wir gerade sowieso bei kleineren Entscheidungen sind, da fällt mir doch glatt noch Hands of Fate ein. Hast du das mal gespielt? Ist ein kleines Indie-Game oder beziehungsweise mittlerweile zwei kleine Indie-Games.
Ich kenne nur Hands of Fate hier von, wie hieß dieses Point-and-Click-Adventure da? Grandia 2, Hand of Fate. Okay.
Nee, das kenne ich wiederum nicht. Nee, Hands of Fate ist vollgespickt mit Entscheidungen von der ersten Sekunde an. Man sitzt gegenüber des ich weiß gar nicht mehr, wie er da heißt, also ich nenne ihn immer Erzähler. Der legt Karten aus und die Karten stellen in Anführungszeichen die Welt dar. Das spielt sich sehr Pen-Paper-artig. Also man hat eine Figur, die man über diese Karten, die dann ausgelegt sind, schiebt und entdeckt dann neue Bereiche und da wird dann erstmal erzählt, was da passiert. Und die Entscheidung fängt schon dabei an, welche Karten du dem Erzähler mit in das Deck gibst, das er dir zusammenmischt. Also welche Orte dazukommen, welche Begegnungen dazukommen und so weiter und so fort. Geht dann weiter über, wie gehst du diese Begegnungen an, weil es auch sehr viele Glücksspiele dazu enthält. Also zum Beispiel so eine Art Glücksrad, sage ich jetzt mal. Man muss zum Bestehen, doch eine Situation ist mir da im Kopf geblieben. Man kommt zu einem brennenden Haus und soll dann die Überlebenden im Feuer aus dem Feuer rausholen. Und da hat man dann eben so eine Glücksrad-Situation, die sich dann halt mit jedem Mal, wo du einen gerettet hast, ich glaube, es waren insgesamt 3 oder 4 Überlebende, und dieses Glücksrad dreht sich halt jedes Mal schneller. Und da ist dann die Entscheidung, gehe ich nochmal rein und hole den letzten raus oder eben nicht. Also das ist wirklich großartig, was Entscheidungsmöglichkeiten angeht. Allerdings hat man halt auch, man muss zwar jedes Abenteuer dann immer neu beginnen, wenn man es nicht vernünftig abgeschlossen hat, aber man hat unendliche Möglichkeiten, das zu spielen und immer wieder das gleiche Abenteuer auch neu zu starten. Dementsprechend ist das dann ja nicht ganz so großartig, was die Tragweiten der eigenen Entscheidungen angeht.
Das ist schon... Meine Güte. Ja, obwohl da muss ich jetzt an, wenn es jetzt um, weil das ist ja auch so ein bisschen zufällig hier bei Rooklikes. Da ist ja, da ist es ja so, ob du dich jetzt entscheidest. Also ich habe jetzt noch nicht so viel davon gespielt, aber ich weiß nicht, wie ist das, Paradox of irgendwas? Den Titel
des Spiels. Bei Rooklikes fällt mir immer eigentlich Isaac ein.
Ja, das habe ich jetzt zum Beispiel. Ja, aber das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gespielt. Ich hatte so ein japanisches Rooklike gespielt, Paradox of Blablups. Ich hab den Titel vergessen, aber im Grunde geht's. Es ist ja bei vielen Rooklikes so, dass wenn du halt im Dungeon stirbst, dass du dann deine ganze Ausrüstung verlierst.
Black Paradox zufällig?
Paradox of irgendwas war das. Okay. Paradox. Von,
na gut, dann
vielleicht fällt
dir später noch ein.
Ich habe es jetzt gefunden, The Guided Fate Paradox.
Paradox of.
Ich glaube, die Fortsetzung hieß Paradox of irgendwas. Guided Fate Paradox ist halt so ein Anime-Rook-like. Und da hatte ich halt, wenn man dann halt unten im Dungeon ist, muss ich öfters mal mit mir kämpfen, gehe ich jetzt weiter voraus oder gehe ich zurück und habe dann halt die Sachen, die ich jetzt habe, sicher? Oder gehe ich jetzt weiter und schaffe jetzt diesen Dungeon-Level jetzt vollständig und kriege noch mehr Sachen? Was meistens die falsche Entscheidung ist, weil die Gegner werden ja immer schwerer. Aber hier in dem Fall ist es ja auch schlimm, weil du kannst nicht laden. Du kannst halt in dem Spiel speichern, aber der Speicherstand wird immer überschrieben. Das ist so richtig fies, das Spiel. Also
wo du das gerade sagst, sagt dir Azure Dreams heißt es, glaube ich. Was?
Gar nichts.
Ja, es war Azure Dreams. Das ist auch ein japanisches Roguelike, in Anführungszeichen. Allerdings darfst du da ein Monster züchten, das kommt noch dazu. Das hat mich als Pokémon-Fan in meiner Kindheit sehr schnell gehabt. Das war auch ähnlich aufgebaut. Nehme ich jetzt das Monster-Ei, das ich gerade gefunden habe, oder gehe ich nochmal eine Ebene tiefer und schaue, ob ich noch bessere Ausrüstung und bessere Monster-Eier finde? Und war auch meistens die falsche Entscheidung, nochmal eine Etage tiefer zu gehen, bis du bessere Hilfe hattest.
Ja, ich glaube, das Problem ist, also jetzt zumindest bei Guided Fate Paradox, du hast ja unglaublich viel Zeit, weil das ja so ein bisschen pseudo-rundenbasiert ist. Also du machst eine Bewegung, dann machen die Gegner auch eine Bewegung. Das heißt, wenn du stehen bleibst, passiert gar nichts. Und wenn man viel Zeit zum Überlegen hat, dann wird die Entscheidung immer schwerer.
Güterabwägung.
Weil du viel mehr drüber nachdenkst. Obwohl bei manchen Spielen ist es dann wieder schlimm, wenn du die Entscheidung sehr, sehr schnell treffen musst. Kommen wir gleich noch zu ein paar Beispielen.
Hör ich da schon so gleich den Unterton von Jan Hast, den Autor dieser Spiele?
Da natürlich auch, da kann ich aber nicht so viel zu sagen. Ich hatte eher andere Spieletypen im Kopf. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Aber es ist, bevor wir jetzt dann zu den Entscheidungsspielen kommen, wollte ich vielleicht mal erwähnen, hier gibt es ein Beispiel, das mir besonders irgendwie von den Entscheidungen her aufgefallen ist. Jetzt nicht, weil das so eine große Tragweite hätte, sondern einfach, weil es halt einfach dir so an die Nieren geht. Hast du mal GTA 5 gespielt?
Ich habe GTA 5 auf der PS3 durchgespielt und nochmal auf der PS4, also ja.
Okay, du hast es gespielt, aber da kennst du ja auch die Trevor-Folter-Szene.
Oh ja.
Ich meine, das hat ja jetzt so rein spielerisch keine Auswirkung, was du halt quasi machst, aber du musst ja dann entscheiden, ja, was machst du denn jetzt mit dem Typen? Reißt du dem jetzt, ich weiß nicht mehr, was das für Möglichkeiten
gab. Du kannst ihm die Zähne ausziehen, Zähne du kannst ihm die Nägel, du kannst ihm die Autobatterie an die Nippel anschließen.
Das
Waterboarding.
Das ging mir so an die Nieren halt. Weißt du, boah, du musst diese Entscheidung treffen. Du triffst die Entscheidung, wie er leiden muss. Und es gibt nichts Schönes dabei. Du hast keine Möglichkeit zu sagen, hey,
ich will das
schenk
nicht.
Dir eine Blume. Also ist dir das da leicht gefallen? Also ich hatte da echt Schwierigkeiten. Da musste ich echt viel schlucken.
Ja, ich muss echt sagen, ich musste auch, also schlucken ist das falsche Wort in dem Moment. Ich saß echt da und habe gedacht, ich will das doch gar nicht. Ich muss das doch jetzt nicht unbedingt wirklich machen. Aber doch, musst du. Und auch einfach diese Leidensszenen, wenn du dann was gemacht hast, das war, da muss man Rockstar halt lassen, sie sind detailverliebt.
Ja, das ist echt so, boah, das ist, Junge. Ja, und gegen Ende von GTA 5, da kann man sich ja entscheiden, wen man dann halt tötet oder am Leben lässt oder alle am Leben lässt oder sonst irgendwas.
Was ist das für eine Frage? Die drei sind alle auf ihre Art und Weise sympathisch, die lässt man alle am Leben.
Ja, das war auch meine Entscheidung quasi. Ich habe auch alle am Leben gelassen. Obwohl ich ja sagen muss, dass hier, wer war das nochmal, der Frank? Nee, wie hieß der noch? Franklin. Der wäre mal so am unsympathischsten, aber nicht jetzt, weil er jetzt so unsympathisch ist, sondern einfach, weil er zu blass war. Also Trevor war natürlich
die coolste. Weil er charakterlich zu blass war, ja.
Genau, der war Charakter. Alle hatten, ich meine, hier auch Michael, der sein Familienleben und der war da so ein bisschen neurotisch. Und Trevor, da braucht man gar nichts zu sagen, der war einfach, wow. Ja, Franklin war halt irgendwie wie besonders blass, fand ich. Also der hatte nicht so viel Charakter wie die anderen beiden.
Ja, wobei ich das, ja, kann ich dir nicht 100%, das stimmt, er hatte nicht ganz so viel Charakter wie die anderen beiden, aber er war immer noch gut geschrieben, weil du sehr viel von seinem Haus, von seiner Tante und so weiter mitbekommen hast, von dieser egoistischen alten Hexe.
Ja, ja,
also auch, warum auch, er da raus wollte, konnte man auch gut verstehen, fand ich.
Ja, keine Frage, also der war jetzt nicht so blass wie sonst irgendwelche anderen Videospielfiguren, muss man einfach mal sagen. Also hier im Gegensatz zu, keine Ahnung, Random Soldier 42 oder sowas. da ist halt hier der Franklin schon so ein bisschen. Aber der war von allen dreien halt jetzt nicht so unbedingt derjenige, der mich am meisten gefesselt hat. War trotzdem eine coole Figur. Ich habe ihn ja auch nicht, ich habe ihn auch alle am Leben lassen, also von daher. Ja, bei Rockstar ist mir jetzt gerade noch was eingefallen. Das war jetzt
nochmal
zu Red Dead Redemption 2.
Ja, wenn man das gerade spielt, dann hat man immer sehr viele Erinnerungen daran. Ich weiß.
Das ist mir eingefallen mit egal wie ich darauf gekommen bin. Das ist jetzt, man hat ab und zu in einem Spiel die Möglichkeit, auf zwei verschiedenen Pfaden sozusagen eine Mission anzugehen. Und ich will jetzt nicht zu viel verraten. Es ist eine Mission, wo du die Möglichkeit hast, etwas auf Stealth zu machen, also leise auf leisen Pfoten, oder du wirfst Dynamit.
Okay. Alternativ rennst ballernd rein.
Ich habe mich natürlich fürs Dynamit entschieden. Dann kriegt man Dynamit und ich stand dann da und wusste nicht mehr, ja, welche Taste war jetzt nochmal das Werfen für Dynamit? Also wie werfe ich Dynamit nochmal? Ich habe es total verpeilt. Hab dann, die einzige Möglichkeit war halt, weil normal wird ja unten immer noch die Tasten angezeigt, was du drücken musst. Da nicht, da stand halt noch hier Dreieck für Ignite, also für Anzünden. Na gut, da ich dachte, da zünde ich schon mal an.
Und du hast keine Ahnung, was gesprengt.
Ja. das ist mir dann passiert. Aber was ich dann ganz schlimm fand, man kann dann halt Retry from Last Checkpoint machen, also nochmal. Und ich habe kein Dynamit mehr. Ich konnte nichts machen. Und mein Begleiter hat mich angeschrien, jetzt werf doch das Dynamit, jetzt werf doch endlich das Dynamit. Aber ich habe kein Dynamit. Das muss irgendwie so ein Bug gewesen sein oder sowas.
Du hast echt bei Retry von Last Checkpoint die Munition dann nicht mehr? Das hätte ich auch nicht gedacht.
Ich hatte kein Dynamit mehr. Das war, ich hatte ja von Anfang an kein Dynamit. Also das habe ich dann, glaube ich, da für die Mission bekommen in dem Moment. Aber beim Checkpoint hatte ich das nicht mehr. Das war
Wahnsinn.
Das war bescheuert. Also habe ich dann einfach die Leute so umgebracht. Das hat dann auch funktioniert. Also Leute, falls ihr mal irgendwo eine Mission habt, wo ihr euch entscheiden könnt, Stealth oder Dynamit werfen und ihr entscheidet für das Dynamit, macht keine Fehler, ihr habt danach kein Dynamit mehr. Dann mache ich mal die Kluft auf für die großen Entscheidungsspiele. Ich weiß nicht, hast du die David Cage-Spiele gespielt? Also Heavy Rain, Beyond Two Souls oder Detroit? Oder
außer Fahrenheit? Beyond Two Souls tatsächlich alle.
Oh, Beyond dann Two Souls
hat mich nicht gekriegt.
Dann erzähl mal, da muss man ja viele Entscheidungen treffen. Wie schwer sind diese Entscheidungen zu treffen und wie weitreichend sind
sie? Hängt tatsächlich vom Spiel ab. Bei Fahrenheit waren sie ja noch nicht ganz so weitreichend und katastrophal. Ja, im Prinzip hat man das Gefühl, der Kerl, der einen in Anführungszeichen Mord begangen hat, um nicht zu viel zu spoilern, das ist ja direkt die Anfangsprämisse, wird immer weiter wahnsinnig, während die Ermittler, die man dann ja auch spielen muss, eben dann diesen verfolgen. Und da fand ich die Entscheidung aber insgesamt eigentlich gar nicht so weitreichend. Also es ging da meistens eigentlich mehr darum, stirbt mein Charakter jetzt schon oder erlebe ich noch das Ende der Geschichte? Was mich da genervt hat, waren die Quicktime-Events, die Entscheidungen, wie laufe ich jetzt schnell weg, womit ich schon vorausgesehen konnte, dass ich jetzt eine Reihe Quicktime-Events machen muss. Oder Kampf in Anführungszeichen, versuche ich da irgendwie schleichend rauszukommen. Also, da war eine Szene im Büro, da erinnere ich mich noch ganz gut dran, da habe ich mich fürs Weglaufen entschieden und dann haben mich plötzlich mentale Geisterkakerlaken angegriffen bei der Flucht. Und das hat mich einfach zu Tode genervt. Wenn du dann, mein persönliches Highlight davon war, von was Entscheidungen angeht, tatsächlich Heavy Rain. Wo man dann, das eine Stelle wirklich relevant oder wirklich schwer für mich gewesen, es war die Stelle, wo man als Vater von den beiden entführten Kindern im, ja, in so einer Art Folterkeller sitzt und entscheiden muss, welches Körperteil, von welchem Körperteil man sich trennt, um dann den nächsten Hinweis vom Killer zu bekommen. Was ich bei Heavy Rain großartig fand, dass man eigentlich bis kurz vor Ende tatsächlich nicht wusste, wer von den Charakteren der Killer ist. Aber es gab auch unzählige kleine Entscheidungen, wie der drogenabhängige Polizist, den man auch spielen konnte, der, ob man dann weiter Drogen nimmt oder sich dagegen durchsetzt oder, boah, mir fallen sie gar nicht mehr alle ein, welche Spuren ich dann als Rechtsanwalt, der ein bisschen über, nee, gar nicht, war als Privatdetektiv, der ein bisschen über seine eigenen Stränge schlägt, treffe, also welche Spuren ich verwische bei einer Untersuchung, die nicht ganz so legal war. Da gab es so unendlich viele Möglichkeiten, also es war schon etwas heftiger.
Ja, Detroit hast du auch gespielt?
Und Detroit habe ich auch gespielt.
Jeder Entscheidung.
Im Großen und Ganzen, wenn man es als großes Ganze betrachtet, gab es da eigentlich auch nur Entscheidungen, die zwischen gut oder böse gefällt werden mussten. Das fand ich wieder ein bisschen lahm, was Entscheidungen angeht, aber die Geschichte fand ich gut erzählt. Zumal ich ja auch Sci-Fi-Fan bin und dann eben davon ein bisschen angesprochen wurde.
Ah. Naja, aber die Entscheidungen sollen da ja sehr weitreichend sein. Also
das soll ja, das stimmt. Wenn du anfänglich einen Fehler machst, kannst du den auch bis zum Ende des Spiels nicht mehr korrigieren. Auch was bestimmte, du spielst ja drei verschiedene Charaktere, alle drei Androide. Und ja. Wenn du dich relativ früh für den Weg des, auf Englisch war es Renegade, des bösartigen Rebellen, sage ich jetzt mal, entscheidest, also ich gehe alles ermorden, dann geht das Ende garantiert nicht so aus, wie das die meisten erwartet haben. Das kann man schon mal prophezeien.
Eieiei. Naja, gut. Aber gut, die Titel habe ich jetzt leider noch gar nicht gespielt, also keinen von den David Cage-Spielen. Ich wollte irgendwann mal damit anfangen, aber
ja. Ich kann ja dann fangen mit Heavy Rain an, bist du bei den anderen nicht so enttäuscht, ja. Weil Heavy Rain war schon mit Abstand das Beste, vor allen Dingen auch von der Stimmung her, was die Melancholie angeht.
Viele, ja. Aber es sind jetzt unglaublich viele hier ein Fan von, tatsächlich von dem neuesten von Detroit. Also
jetzt, ja, ich mag es auch mehr, das liegt aber halt mehr an meinem Hang zum Science-Fiction. Weißt du, das ist halt jetzt persönliche Präferenz. Wenn ich das objektiv betrachte, ist Heavy Rain definitiv das bessere Entscheidungsspiel. Aber Detroit mag ich einfach vom Stil her mehr, weil das auch ein bisschen moderner ist, weil das, wie hat Janis so schön gesagt, es überträgt so ein bisschen diesen Rassismus der heutigen Zeit eben dann halt auf eine andere Ebene.
Ja, stimmt. Stimmt. Naja, also es stimmt, in dem Janis ist das ein bisschen zu plakativ, glaube ich. Ja, aber ein Titel, den ich gespielt habe, den du auch gespielt hast, war Until Dawn. Dieses Horrorspiel oder
Teenie-Abklatsch.
Aber großartig gemacht. Also ich war echt begeistert, als ich das gespielt habe. Also viele haben mir gesagt, das ist nur ein Film zum Spielen. Ist es ja technisch gesehen auch. Man trifft ja halt quasi Entscheidungen durch gewisse Dinge. Und ich fand's großartig. Es besteht ja die Möglichkeit, dass alle überleben. Kleiner Spoiler, ich hab's nicht geschafft.
Ja, ich war auch zu dumm dazu. Ich hab's dreimal versucht und hab's dann irgendwann aufgegeben.
Ja, also ich meine, man sieht ja, also das Schöne ist, wenn man es durchgespielt hat, also wenn man eine Entscheidung getroffen hat, das kannst du nachschlagen in dem Spiel. Du hast ja diese Butterfly-Effekt-Liste, da kannst du dann nachgucken, ja, hätte ich mich da entschieden, wäre dies und jenes so passiert, dann hätte dieser und jener noch überlebt. Naja, aber meistens sieht man es da nicht so unbedingt kommen. Aber da waren auch so Entscheidungen dabei. Also eins ist mir bis heute so in den Kopf brennend ins Gehirn tätowiert sozusagen geblieben. Das war als diese Kettensäge, da sind das die zwei Typen, die Namen weiß ich gar nicht mehr, die waren da gefesselt und du musstest entscheiden, auf wen geht jetzt die Kettensäge los? Also diese, oder Kreissäge, was das, dieses Riesending da?
Ja, das Sägewerk.
Das Sägewerk. Alter Schwede, ich stand da, ey, ich dachte mir so, boah, da stirbt doch zwangsläufig einer. Das lässt sich doch überhaupt nicht verhindern.
Ist halt eine unfaire Entscheidung. Ne? Das, ja, ich habe es halt auch nicht hingekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe dann auch beim Versuch dann schon relativ anfänglich, ob ich jetzt ziemlich anfänglich. Die erste Person, die sterben kann, war doch, glaube ich, dieses blonde Model. Die beiden, die sich da auf auf die einsame Hütte verziehen. Und da bin ich schon jedes Mal dran gescheitert, weil diese schnelle Abfolge vom schnellen Weg und Quicktime-Events und bla und blub, dafür bin ich einfach entweder zu alt oder zu langsam.
Ah, ja. Da, wo du rennen musst, da und diese Höchstgen und Stöckskin und dann musst du dieses Quicktime-Ding. Ja, da habe ich auch versagt. Also deswegen. Also ich meine, bei mir haben einige überlebt, so ist es nicht. Also habe ich schon hingekriegt so. Ich glaube, die meisten sind bei mir tatsächlich so gegen Ende gestorben, weil ich dachte mir so, ah ja, jetzt ist. Und dann kommen doch noch relativ viele Entscheidungen. Aber tatsächlich das mit der Riesensäge, das war so, das ist mir so im Kopf geblieben.
Oh. Mir ist tatsächlich die Psychologie-Entscheidung, beziehungsweise die Entscheidung beim Psychologen sind mir immer im Kopf geblieben. Diese auch wieder vom Anfang. Diese Frage nach, wovor hast du Angst? Und du musst irgendwas sagen, du hast aber nur zwei Wahlen und denkst dir, ja, das eine ist nicht gruselig, das andere ist nicht gruselig, aber wenigstens ist es gefährlich, dann nehme ich doch das. Nennen wir das Kind beim Namen, also schwerer Spoiler, wer es nicht wissen will. Das war dann die Entscheidung Wolf oder ich glaube, es war eine Vogelscheuche. Und ich habe dann den Wolf genommen, weil ich mir da, der ist wenigstens gefährlich. Und dann springt einem kurz darauf dieser Marder ins Gesicht. Also ja. Bei der Vogelscheuche ist, glaube ich, gar nichts passiert, da ist nur irgendwas da rausgefallen. Wenn du aber den Wolf gewählt hast, springt irgendein Tier aus diesem Schrank raus. Und das war eins der Dinger, wo ich wirklich gedacht habe, muss das jetzt sein?
Ja, aber ich finde, sowas finde ich eigentlich relativ goldig, weil das jetzt keine so schwerwiegende Entscheidung ist, die man trifft, aber die trotzdem eine Auswirkung hat. Also das ist ja, ich meine, das ist ja auch eine total banale Abfrage.
Banale
da
Frage.
Passiert halt irgendwas Unterschiedliches halt. Das finde ich gut.
Ja, das ist auch schön. Aber es hat mich trotzdem geärgert beim ersten Mal.
Nee, aber ich fand's halt echt toll, weil also grundsätzlich fand ich Until Dawn eine ziemlich gelungene Mischung. Vor allem, weil es auch richtig geil aussah, zumindest damals. Ich habe es jetzt lange nicht mehr gespielt, vielleicht ist es jetzt auch schon gealtert. Aber das sah damals echt spitzenklasse aus. Also optisch war das echt so top-notch. War typisch dieses Teenie-Slasher-Horror. Es ist auch Filme, die ich so eigentlich auch ganz gerne mal gucke, so zwischendurch mal. Obwohl da jetzt inzwischen nichts mehr Gutes kommt, muss man leider sagen.
Ja, Splatter, ganz viel Splatter, ganz viel Müllsplatter.
Ja, dieses hier Saw, Torture Porn und Zeugs, das ist ja. Nee, das ist nichts für mich. Es muss schon irgendwie.
Ja, richtig, das muss irgendwie psychologische Ebene haben und die wird am selten erreicht. Saw noch am ehesten, aber.
Saw hat mir jetzt auch nicht so gefallen, also ich meine.
Die ersten drei Teile fand ich noch ganz okay und danach war dann, aber kommen wir zurück zu den Entscheidungen.
Genau, Entscheidung. Ein weiterer Titel, der in diese Richtung geht, war Life is Strange.
Habe ich tatsächlich nie gespielt. Da musst du erzählen, da habe ich gar keine Ahnung von.
Da muss ich quasi weit ausholen. Also ich habe Life is Strange das erste gespielt, als die Vollversion da gewesen ist. Und da habe ich, das ist volle Version, also als alle Episoden vorhanden waren. Da habe ich dann angefangen, das zu spielen. Und ja, da hat man die Möglichkeiten, man spielt ja da Max Clawfield hieß sie, glaube ich. Du hast die übernatürliche Fähigkeit, die Zeit zurückzudrehen. Das lernst du während des Spielens kennen. Am Anfang hat das noch keine sonderlich großen Auswirkungen, wenn du da irgendwelche Entscheidungen triffst. Man sitzt am Anfang, soweit ich mich erinnere, in einem Klassenzimmer, ich glaube im College, Kunst irgendwas. Und da triffst du dann erstmal relativ banale Entscheidungen, die jetzt nicht so weit reichen. Das sich dann immer weiter dann allerdings zuspitzt, wenn man dann halt zur Toilette da versteckt man sich und dann kommt Chloe rein und die wird halt erschossen. Dann kann man die Zeit zurückdrehen und dann kannst du dich drum deine Entscheidungen so drehen, dass sie nicht erschossen wird. Und so fängt es dann halt an. Und das ganze Spiel dreht sich dann quasi darum, dass man wieder immer weiter mit Chloe zu tun hat und es kommt ein Sturm auf die Kleinstadt zu. Ich weiß nicht, hast du irgendwelche Bilder dazu gesehen?
Der zweite Teil nicht sogar. Ich habe Bilder dazu gesehen. Ich kann mich aber auch, was mir halt wirklich im Gedächtnis hängen geblieben ist, wovon ich viel gehört habe, war eben, dass der erste Teil eben sich um die Auswirkungen des Sturms dreht und der zweite Teil dann die Geschichte vorher erzählt. Aber
genau.
Wie gesagt, nie gespielt.
Ja, ja, also im Grunde ist es so, jetzt hier huge Spoiler, am Ende, also man freundet sich mit der Chloe an und am Ende hast du die Möglichkeit, weil ich weiß nicht mehr, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern. Ich weiß nur, dass die Entscheidung, wie man sich überlegt, diese Entscheidung. Und zwar entscheidet man sich entweder hier, man rettet die Kleinstadt, ne, weil der Sturm kommt, der wird alles wegfegen, weil Max ist die Einzige, die das irgendwie vorhersehen kann, dass da sowas Gefährliches kommt. Oder man rettet halt Chloe. Und da ist man dann halt, man hält dann halt die Zeit an, dann hast du wirklich als Person richtig viel Zeit, dir zu überlegen, wie du die Entscheidung fällst, weil Max kann ja die Zeit kontrollieren. Und die läuft dann halt auch so durch das Diner, das ist da hat ein Teil der Geschichte dann stattgefunden. Und dann kannst du dir alle Leute angucken, die dann halt, wo die Zeit eingefroren ist. Und das war auch eine wahnsinnig schwere Entscheidung. Aber das war halt das Ende.
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr tragisch. Also das klingt irgendwie, als ja, würde dir nochmal vor Augen geführt, wen du da alles überhaupt über das Spiel kennengelernt hast. Und
wen du opferst, quasi, ja.
Ja.
Also technisch gesehen waren auch, aber auch die Entscheidungen, die dazwischen waren, das waren, ich meine, es gab halt einen richtigen Weg, kann man ja so sagen, aber es gab dann so Zwischenentscheidungen. Technisch gesehen war halt, da gab es verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß noch, wo man dann mit Chloe besucht. Die hat ja ihr Zimmer oben, ich weiß gar nicht, ob man da reingeklettert ist. Die hat ja die Waffe von ihrem Vater, glaube ich. Es ist so lange her, ich kann mich kaum noch dran erinnern, so wie das genau war. Aber na gut, eine Entscheidung war zum Beispiel auch, dass man dann als Chloe dann halt so einen Witz gemacht hat, wegen irgendwas, weiß ich nicht mehr genau was. Und da hast du die Möglichkeit, sie hat gesagt, du würdest dich ja nie trauen, mich zu küssen, irgendwie sowas. Und da hat man die Entscheidung, jetzt wirklich die Chloe zu küssen oder nicht. Ich glaube, das hatte dann auch irgendwelche Auswirkungen dann nachher. Aber viel, viel intensiver empfand ich halt die Fortsetzung, also Life is Strange Before the Storm. Wie du ja schon gesagt hast, das war halt dann vor dieser Geschichte von dem ersten Life is Strange, vor dem Sturm halt. Dort steuerte man dann halt Chloe und die hatte halt keine Fähigkeiten, also sie konnte die Zeit nicht kontrollieren. Und,
das heißt, du kannst deine Entscheidung auch nicht rückgängig machen?
Nein. Du musstest mit diesen Entscheidungen leben. Das war das Schöne bei dem ersten Teil quasi. Da konntest du halt sagen, ja, ich probiere hier mal was aus. Ich meine, das war ja auch Teil der Rätsel halt, ne? Also du hast dich mit jemandem unterhalten und wenn du irgendwas falsch gesagt hast, kamst du aber dann auch an Informationen innerhalb dieses Gesprächs. Diese Informationen konntest du dann verwenden, für wenn du die Zeit zurückgedreht hast. Das heißt, du hattest dann noch eine weitere Antwortoption zum Beispiel innerhalb eines Gespräches. Und bei Chloe im Life is Strange Before the Storm war das dann nicht mehr möglich. Du musstest mit deinen Entscheidungen leben. Ah, da fällt mir noch ein, etwas noch zu Life is Strange oder dem ersten Life is Strange, bevor ich jetzt bei Before the Storm noch weiter rede. Da gab es halt einen Moment oder eine Phase im Spiel, wo dir diese Fähigkeit wieder weggenommen worden ist. Da konnte Max plötzlich nicht mehr die Zeit zurückzudrehen. Und da wurde einem erst richtig bewusst, wie schwerwiegend die Entscheidungen sind, weil da ist dann halt plötzlich, auch nochmal Spoiler, eine Freundin von ihr, die steht auf dem Dach, die will sich umbringen und vom Dach runterspringen. Und du musst jetzt, du stehst jetzt da und du musst jetzt mit ihr sprechen und sie beschwichtigen. Das heißt, du musst exakt das Richtige sagen. Eine falsche Entscheidung und sie springt. Wow, war das intensiv. Ohne Scheiß, das war echt, boah, da habe ich echt so Rotz im Wasser geschwitzt, ey. Das war so, boah. Junge, Junge, Junge.
Bei intensiven Entscheidungen bist die erste Season von The Walking Dead.
Ja, komme ich gleich auch noch drauf. Und bei Before the Storm ist es halt so, du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwas zurückzudrehen. Und da sind die Entscheidungen auch da muss ich sagen, da gab es sogar eine Entscheidung, die ich so ein bisschen bereut habe. Weil technisch gesehen ist, ich weiß nicht, kennst du die Hintergrundgeschichte von Life Strange Before the Storm?
Nein, ich weiß auch nicht, was der Sturm mit Chloe zu tun hat.
Okay, in Life is Strange geht es halt um Chloe und um Ashley. Ashley ist dann ein Mädel, das in Teil 1 tot ist und man weiß gar nicht warum. Und in Before the Storm lebt sie halt noch und ist halt mit Chloe befreundet. Beziehungsweise die beiden nähern sich an und da kommt es dann irgendwie zu einer Beziehung zwischen den beiden. Das ist so die Prämisse, die auch vor dem Bekanntgabe des Spiels schon bekannt war. Und ich habe Entscheidungen, ich weiß nicht genau wie, aber ich habe es hingekriegt, die Entscheidungen zu treffen, so dass die eigentlich immer nur befreundet geblieben sind. Also da hat sich überhaupt nichts entwickelt bei mir. Ganz komisch. Ich weiß nicht, wie ich glaube, es ist, glaube ich, nur bei ganz, keine Ahnung. Ich habe es nicht.
Das ist halt einfach der Friendzone-Typ.
Also in dem Fall auf jeden Fall. Also das hat irgendwie nicht so geklappt. Aber fand ich schon sehr intensiv. Da fand ich die letzte, also diese Bonus-Episode, wo man noch früher gespielt hat, da hat man dann wieder Max gespielt, aber dann als Kinder, also als ich weiß gar nicht, wie alt die waren, ich glaube 10 oder 12 oder sowas in den Dreh waren die da. Also Max und Chloe. Da ist man und das war sehr intensiv, weil aus dem ersten Teil, also wenn man den ersten Teil gespielt hat, da weiß man nämlich genau, was an diesem Tag passiert. Weil der Vater von Chloe, der hat einen Unfall und stirbt halt.
Major Spoiler.
Major Spoiler. Ja, das weiß man aus, wenn man Life Strange, also das ist die Prämisse von Life Strange 1. Deswegen ist Chloe zu abgedriftet und so weiter. Und und man verbringt halt genau diesen Tag, an dem das passiert, verbringt man als Max, als junger Max, den Tag mit Chloe. Beide wissen nicht, was passiert. Und das ist, aber als Spieler weiß man das. Und du weißt genau, je weiter die Zeit voranrückt, desto, und du weißt, ey, jetzt hier der Vater, der fährt jetzt los, der nimmt die Schlüssel zum Wagen und du denkst dir, ach du Scheiße, 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 du willst ja eigentlich gar nicht, dass das alles passiert und du hast eigentlich keine Möglichkeit, das in irgendeiner Weise zu verhindern. Aber das ist so intensiv, einfach nur, weil du genau weißt, was passiert und das hat mich so, also die Bonus-Episode ist so die heftigste Episode, wenn man die erste Staffel gespielt hat, also Life is Strange. Das ist so intensiv, also wow.
Vielleicht sollte ich mir das doch nochmal antun.
Ja, also lohnt sich auf jeden Fall. Sind beides sehr, sehr gute Spiele. Fantastische Spiele, finde ich. Wenn man Entscheidungsspiele mag. So wie The Walking Dead.
Schöne Überleitung. Ja, The Walking Dead. Schande über mein Haupt. Ich war auch nie, deswegen habe ich mir Life is Strange wahrscheinlich auch nie angetan. Ich hatte nie so wirklich Spaß an diesen Episodenspielen.
Ja.
Bei The Walking Dead habe ich tatsächlich die ersten 2 oder 3 Folgen, glaube ich, noch gespielt. Da muss ich übrigens Telltale mal eben meine Schande übertragen. Also, dass ihr insolvent geht, wenn ihr quasi eure eigene Entscheidungsfreiheit, die ihr in den Spielen anpreist, dann nicht konsequent durchzieht. Das, hallo. Ich weiß noch, dass ich in der ersten Folge hatte ich halt auch ein gewissen Impact, sage ich mal, wenn ich irgendwas entschieden habe. Auch Major Spoiler. Am Ende der Folge hatte man diese Szene in diesem kleinen Café, wo sich alle verbarrikadieren, wo man einen Schlüssel irgendwie, der wiederum auf der anderen Seite der Straße ist, bekommen muss, ohne die Zombies zu erregen. Ja, und natürlich geht alles schief. Und man hatte dann die Entscheidung, wer die Fenster blockieren soll, um die Flucht zu decken. Unweigerlich an dieser Sache war, dass irgendwer stirbt, egal für wen ich mich entscheide. Und egal wie man es macht, die Person stirbt immer.
Ja, das ist, es ist halt, das war, ich meine, da muss ich sagen, also zu dem Zeitpunkt, wo man dann noch die Formel noch nicht so durchschaut hat, da war das ja so, wow, wenn ich jetzt, oh Scheiße, jetzt ist diese Person tot. Und man muss sich schnell entscheiden. Das war ja das Schlimmste eigentlich dabei. Du hast richtig. Ja nur so Sekunden Zeit, also da wird ja so ein Timer quasi, und du musst, boah, scheiße, was mache ich denn jetzt? Aber tatsächlich habe ich jetzt genau die Szene, die du gesagt hast, also die habe ich am präsentesten quasi im Kopf.
Weil das auch die erste Szene war, die man so wirklich mitbekommen hat. Also das war so die erste Szene, wo man ja, wo man auch die Tragweite dieser Entscheidung mal begriffen hat. Und dann haben sie es halt nicht konsequent genug umgesetzt. Also dieser mein Lieblingssatz bei Telltale war, der oben links immer eingeblinkt ist, XY wird sich daran erinnern.
Ja, das ist so großartig. Das haben sie doch als Gag irgendwo eingebracht, wenn man den Abspann mal übersprungen hat. Keine Ahnung, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dann läuft ja der Abspann und dann kommt ja, ich glaube, hier, die willst du wirklich überspringen? Dann ja. Und dann Telltale will remember this.
fand ich ganz nett. Auch nicht schlecht. Ja, aber das ist halt auch einfach, das war halt einfach albern, weil egal wie sehr sie sich dran erinnert haben, so eine wirkliche Konsequenz hat es nie daraus gezogen.
Ja, das war das Problem bei dem Spiel dann tatsächlich nachher. Wenn man das nicht weiß, ist das sehr intensiv. Also ich habe ja die ersten beiden Staffeln.
Deswegen war das erste ja auch noch so gut, das Walking Dead.
Ja, deswegen war das so fantastisch, weil du, aber die Entscheidung, die man ja getroffen hat, die haben sich ja dann auch auf die nächste Staffel dann immer übertragen, was meistens nicht so viel ausgemacht hat.
Das, ja, das ist nicht konsequent genug.
Ja, in Staffel 2, auch hier Spoiler, da gibt's halt ein Mädel, die will sich, glaube ich, umbringen oder die kannst du halt retten, obwohl die sich umbringen will und du rettest die und ich glaube, das musst du, glaub, zweimal ist das, glaube ich, möglich, die zu retten in dem Spiel. Aber wenn du sie rettest, die macht nichts mehr, die läuft einfach nur stumm mit, weil die ist quasi in dem Spiel nicht mehr relevant. Das ist so, ja, im Grunde genommen ist sie tot.
Ja, wow, das ist ja großartig, ja, aber das ist halt das, auch das, womit Telltale sich ja selber mehr oder weniger sein Grab geschaufelt hat, dass sie ja, so ein bisschen sich den Markt mit ihrem eigenen Produkt überschwemmt haben, fand ich.
Ja, ich denke eher, die teuren Lizenzen waren das, die haben sich da nicht so verkauft, wie sie es erwarten haben, weil ich glaube, Walking Dead hat sich ja für die, glaube ich, richtig rentiert, die Lizenz zu kaufen, da haben sie gedacht, dann machen sie das jetzt mit den anderen Lizenzen halt auch so. Ich meine, die haben ja so unglaublich viele Lizenzen hier. Guardians of the Galaxy, Borderlands, Batman, alles mögliche an Lizenzen einkaufen, haben wahrscheinlich gedacht, die werden den gleichen Erfolg haben. Aber das war einfach zu viel. Das haben die sich nicht mehr alle gekauft. Und ja, das war's dann. Deswegen gibt's die jetzt nicht mehr. Oder
ist ja, zumindest meine Vermutung. Auch eine schwere Entscheidung anscheinend gewesen.
Ja, das. Obwohl ich muss sagen, bei jetzt hier, ich glaube, es war die erste Season, ja, das muss die erste Season, war ja noch mit Lee, da gibt's halt eine Möglichkeit, das ist mir auch schwer gefallen. Also da findet man, glaube ich, irgendwann so einen Wagen und dann kann man sich entscheiden, nimmt man jetzt die Sachen aus diesem Wagen raus, also klaut man diese Sachen, die man da findet, oder lässt die einfach im Wagen? Weil die gehören ja eigentlich jemanden und das sagt, also ich habe mich ja auch dafür entschieden, da nichts rauszunehmen, obwohl man hungert. Und ich glaube, das hatte auch irgendeine Auswirkung. Ich weiß nicht mehr genau, welche.
Ich nehme an, das war schon eine Entscheidung nach der zweiten oder dritten Folge, weil ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern.
Ja, das muss, glaube ich, vierte Episode gewesen sein. Da ist man, glaube ich, im Wald unterwegs und kommt dann Schienen oder ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon so lange her wieder. Nee, aber ich muss sagen, hier erste und zweite Staffel fand ich noch richtig, richtig gut. Und dann, ja, ist man dann so ein bisschen überdrüssig und obwohl hier Tales from the Borderlands, das hatte ich noch gespielt, das fand ich auch großartig.
Das war auch großartig, aber das lag mehr am Humor.
Genau, das ist es nämlich. Also es war jetzt nicht irgendwie, weil es spielerisch so toll war, weil auch die Entscheidungen, die man getroffen hat, waren jetzt nicht so, aber die Geschichte, die erzählt war, die war lustig und ich habe viel gelacht, das fand ich schön, das fand ich ein tolles Spiel. Ist so ein bisschen, ja, schade. Die anderen Spiele habe ich dann auch tatsächlich dann nicht mehr gespielt. Also ich habe Batman hier noch von über PlayStation Plus, aber ansonsten von Telltale nichts mehr. Nein, die Sarah hier, die könnte noch was dazu sagen. Die hat, glaube ich, doch hier Minecraft-Story gespielt und Story-Mode hieß es, glaube ich.
Ja, Minecraft-Story-Mode.
Genau, und noch irgendwas anderes von Telltale. Aber, ach ja, genau, Guardians of the Galaxy hat, glaube ich, auch gespielt, aber. Und hier The Wolf Among Us.
Das habe ich tatsächlich als einziges durchgespielt, das lag aber daran, dass ich Comics so unglaublich mochte.
Ah.
Das war aber, da haben sie ihre eigene Formel auch schon so zerrissen, dass die Entscheidungen so, naja, waren.
Ja, gut. Kann man nicht so viel zu sagen.
Also die Fables-Comics waren tatsächlich besser als The Wolf Among Us.
Aber das sind halt dann die Spiele, die so die weitreichendsten Entscheidungen immer hatten, weil sie einfach davon gelebt haben, Entscheidungen zu treffen. Und ob jetzt die Formel jetzt gut oder schlecht ist bei The Walking Dead, wenn man das nicht weiß, dass die Entscheidungen im Grunde nicht so tragend sind, wie man das am Anfang denkt, dann ist es schon sehr schwierig, sich für irgendwas zu entscheiden. Man wird da so unter Druck gesetzt und deswegen hat das auch so eine unglaubliche Wirkung auf einen, wenn man dann diese Entscheidung treffen muss. Es gab auch der zweite Teil, zweite Staffel, da musste man sich entscheiden, ob man den Typen, den man gerade da hat, also, ach genau, da sitzt einer in einer Bärenfalle und da kommen gerade Zombies an.
Oh
ja.
Was
macht man? Schneidet man dem jetzt das Bein ab? Versucht die Falle zu öffnen? Oder man läuft einfach weg? Das waren so, glaube ich, die drei Möglichkeiten, die man machen konnte.
Ist richtig. Und egal was passiert, irgendwie, jetzt nochmal für alle, Major Spoiler, wirklich Major Spoiler.
Ja.
Egal was passiert, der Typ stirbt sowieso. Das fand ich so lächerlich.
Ja, ich habe ihn halt mitgenommen, also ich konnte ihn befreien und habe ihn mitgenommen. Dann liegt er einfach nur auf dem Wagen und stirbt dann einfach.
Ja, eben. Das ist völlig albern. Das war so richtig, das war so richtig ein Downer des ganzen Spiels.
Das war so der Moment. Ja, das war auch, glaube ich, so der Moment, wo ich festgestellt habe, dass das eigentlich alles keine Auswirkung hat. Aber das muss ich sagen, davor, also wirklich diese Entscheidung zu treffen, da hatte ich noch Schwierigkeiten. Da musste ich echt überlegen, ja, was mache ich jetzt? Da war ich noch so richtig drin, aber danach war es tatsächlich so, da ist eigentlich scheißegal.
War halt ein massiver Dämpfer. Das war wirklich ein massiver Dämpfer.
Genau, das war ein großer Dämpfer. Ja. So ein Pseudo-Entscheidungsspiel sind ja auch so Visual Novels.
Musst du erzählen, da bin ich ganz raus. Das die letzte, die ich, glaube ich, gespielt habe, das war vor mit 14 auf Newgrounds.
Okay. Ja, ich habe jetzt hier einfach mal eins rausgepickt, weil im Grunde kann man ja jede Visual Novel dazu zählen, weil überall trifft man Entscheidungen, die auch ja weitreichende Konsequenzen haben. Und zwar Danganronpa. Also gibt's ja auch mehrere Teile von, die spielen sich ja alle relativ ähnlich. Da spielt man halt einen Schüler, der in einer Schule eingeschlossen wird mit Kurz anderen
Unterbrechung. Schülern. Weißt du eigentlich, ob dazu noch ein VR-Titel erscheinen wird? Also ob das nochmal als VR veröffentlicht wird?
Nein, also es gibt dieses eine VR-Tech-Demo, aber das war's.
Schade, dann hätte ich es mir auch nochmal gegeben.
Ja, kann man sich aber auch so geben. Naja, da spielt man, ja, wenn man in dieser Schule eingeschlossen ist mit den anderen Schülern, dann muss man sich gegenseitig umbringen. So quasi. Das ist relativ vorgegeben, da hat man auch nicht so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Im Grunde ist es ja quasi, man muss nur es wird jemand getötet und da muss man diesen Mordfall halt aufklären. Anhand von Beweisen und Aussagen und das ist so mit so Minispielen gemacht. Das, was man allerdings selber entscheiden kann, ist halt in der Freizeit, die man hat, also nach einem Mord oder vor dem nächsten Mord, kann man sich einfach mit Leuten dort treffen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, jeden Schüler zu treffen und zu bonden sozusagen, also Freundschaft aufbauen und dergleichen. Da ist es halt so, dass da muss man sich echt, muss man wissen, wie man sich halt entscheidet. Also es gibt ja halt Möglichkeiten, dass du zum Beispiel dich mit den Leuten triffst, bevor sie sterben, weil du weißt, dass sie sterben, weil wenn sie tot sind, dann kannst du sie nachher nicht mehr treffen. Also in den nächsten Zeiträumen. Und wenn, für wen entscheidest du dich? Ich meine, es könnte ja auch hier ein Killer sein oder Leute, die nicht so nett sind. Es ist schwer,
Ist das ja wirklich eine weitreichende Entscheidung, beziehungsweise eine tragende Entscheidung in dem Spiel, oder?
Ja, du kannst ja bonden mit den Figuren. Du musst, wenn du, also technisch gesehen musst du am Anfang mit den Schülern bonden, die als erstes sterben, weil sonst hast du nicht Möglichkeit, alle Punkte zu holen. Du kriegst ja Items von denen, wenn die, wenn du mit denen bondest und Punkte und Coins, dann kannst du wieder Items kaufen und bla blups. Also das, also es hat keine sonderlich großen, also für die Geschichte jetzt nicht, eher fürs Gameplay hat. Es geht, tendiert eher so in die Richtung wie Bioshock mit den Little Sisters. Also ob jetzt hier Adam, Chris, nur dass du da bei Danganronpa nur positive Entscheidungen quasi treffen kannst. Du triffst dich mit denen, du hast dich jetzt entschieden, dich mit dem Typen hier anzufreunden oder mit dem Mädel oder je nachdem. Ich wollte es auch nur als beispielhaft als Entscheidungsspiel reinnehmen, auch wenn das jetzt natürlich eigentlich so das schlechteste Beispiel ist, weil die Entscheidungen jetzt hier in dem Fall nicht von der Geschichte abhängig sind. Da gibt's aber auch einige.
Ja, das ist darauf wollte ich ja gerade auch hinaus, ob du das da, ob wir, okay, Schnitt. ob du schwerwiegendere Entscheidungen da treffen kannst oder ob du dann wirklich oberflächlich bleibst. Ich meine, das hatten wir jetzt mit Telltale quasi auch schon, dass da die Entscheidungen eher oberflächlich sind, die Geschichte nicht wirklich beeinflussen am Ende des Tages. Und ja, wo ich halt fand, dass die Geschichte tatsächlich sehr beeinflusst wurde, war zum Beispiel Mass Effect, also überhaupt die BioWare-Spiele, die neueren.
Ah, ja.
Die Mittel, sagen wir mal Mittelneuen, weil die ganz neue ist ja, die ganz neue Variante ist ja dann wieder, naja.
Ja, ja, genau. Ja, Mass Effect habe ich tatsächlich auch gespielt, also 1 bis 3.
Ja, da ist mir der zweite Teil am ehesten im Kopf geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Entscheidungen da ja, also die schwierigste Entscheidung von Mass Effect 1 war meiner Meinung nach immer noch, töte ich, eigentlich gab es zwei, die eine war, töte ich Ashley oder, wie hieß der Kerl nochmal? Ich habe den jedes Mal hops gehen lassen. Kaidan? Irgendwie so.
Ja, ja, obwohl die Entscheidung ist mir leicht gefallen. Ich dachte mir, hey, ich hatte nicht so die... Ja, ich muss ja generell sagen, bei Mass Effect, da bin ich nicht ganz so eintauchend. Ich habe die hintereinander weggespielt, weil alle gesagt haben, das Spiel ist so toll. Ich war jetzt nicht so begeistert davon. Da habe ich mich dann quasi ein bisschen mehr durchgequält. Deswegen waren mir die Figuren auch relativ egal. Aber da habe ich mich für Ashley entschieden, dachte mir, ach ja, gut, ist ein Mädel, zählt mehr. lass ich den Typen sterben. Das daran erinnere ich mich noch.
Ja gut, da bin ich ja wieder, ist halt wieder mein Lieblingsmetier in Anführungszeichen mit Sci-Fi. Also da habe ich richtig dran gehangen an den Teilen. Was mich ein bisschen geärgert hat, war, dass der Action-Teil immer größer wurde, statt der Rollenspiel-Teil, weil das war das, ja, was mir am meisten Spaß gemacht hat, da zu entscheiden, wie ich meinen Charakter halt baue. Nee, aber wenn du dich wirklich reingehangen hast und auch ein bisschen, ja, dich mit den Charakteren so ein bisschen angefreundet hast, sage ich mal, beziehungsweise auch deren Vertrauen oder Loyalität gewonnen hast. Also einige Charaktere waren wirklich gut geschrieben, wie zum Beispiel Varus. Das war, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, ein Waffenoffizier. Den fand ich einfach großartig geschrieben und wenn dem irgendwas passiert wäre, wäre ich bis zum Ende des Spiels nicht mehr glücklich geworden. Umgekehrt hast du dann aber halt weitreichendere Entscheidungen wie, wie hießen sie denn noch? Nicht Crox, oh Gott, ich komme nicht drauf, wie die Rasse heißt. Die mit dieser.
Oder hieß der Typ?
Kroganer, ja, genau, Kroganer. Die mit dieser Bakteriophage infiziert waren, die dann Genophage, wodurch die keine Nachkommen kriegen konnten. Das war wirklich miese Entscheidung.
Ja, ja, da muss ich auch sagen, das war so, wow, okay, da muss ich auch ein bisschen schlucken. Ich meine, du hattest ja die Möglichkeit, also, was heißt ja, ich meine, im Nachhinein habe ich sie schon relativ leicht entschieden, quasi, also. Du wirst ja, glaube ich, davon, wer ist das, Föderation oder was? Ich habe keine Ahnung, wer dir den Auftrag gibt, irgendwas.
Ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen, aber im Prinzip diese Konföderation aller Planeten, dieser Hohe Rat, der dich auch zum Spectre ernennt.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, ob du die Infizierung oder du musst das geheim halten.
Nee, es geht. Das war gar nicht um Geheimhalten oder sowas, da war eher die Untersuchung, ob da wirklich ein Forschungslabor ist, wo an der Genophage rumgeforscht wird. Du wirst auf diesen Planeten abgesetzt, das ist untersuchen, dann kommt raus, oh, hier gibt's ein Heilmittel dafür, scheiße. Und du hast ja noch diesen Kroganer im Team.
Ah, ja, 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 genau.
Und der hält dir dann nämlich auch die Waffe an die Stirn und sagt, so, Freunde der Sonne, ich möchte gerne, dass unser Volk wieder geheilt wird. Das könnt ihr doch nicht einfach so machen. Und gleichzeitig bist du aber da, der den Auftrag hat, das Geheimmittel, das Heilmittel zu vernichten.
Ja, genau.
Das war wirklich auch über die drei Spiele hinweg eine sehr schwere Entscheidung, weil die Folgen halt bleiben.
Ja, es ist, also dazu muss man wissen, dass die Krogania oder was auch immer.
Kroganer,
einfach nur Kroganer. Eine sehr gefährliche Rasse sind, die wohl sehr kriegslustig sind. Aber ich habe mich mit denen auch angefreundet. Also die, man war ja auch auf dem Planeten, man hat, glaube ich, den König oder sowas kennengelernt.
Von einem Clan, ja.
Earthen of Rex. Ja, irgendwie sowas. Und ich habe mich dafür entschieden, das Heilmittel denen zu überlassen. Und das dann halt, also dann hat es ja nachher nochmal die Möglichkeit, das nochmal irgendwie zu verheimlichen. Ich erinnere mich an irgendeinen Raumschiffflug, da sitzt man mit denen direkt gegenüber und da hast du die Möglichkeit, erzählst du denen jetzt davon oder nicht? Und ich habe mich dafür entschieden, das denen zu erzählen. Weil im Grunde genommen ist es ja Genozid, also das geht ja gar nicht. Also
ja, dazu muss man aber auch sagen, dass die sich wie die Karnickel vermehrt haben, zu Zeiten, wo es keine Genophage gab.
Ja. Das ist schon richtig. Aber wenn die sich nicht mehr fortpflanzen, ich meine, das ist dann die letzte Generation, weil die einfach keine Kinder kriegen können. Das ist schon ziemlich happig.
1 auf 1000. Na komm, ganz. Nein, ich habe sie auch überleben lassen. Also ich bin da auch der Meinung, das ist Genozid. Also ja, ich habe allerdings mehrere Durchläufe bei Mass Effect gemacht, weil wie gesagt, ist die ersten drei Teile, abgesehen vom dritten, sind eigentlich eine meiner Lieblingsspielreihen. Und logischerweise dann auch mal ausgetestet, was passiert, wenn du dieses Geheimmittel dann, beziehungsweise wenn du Earth Not Rex dann erschießt, bei diesem Moment. Das Ergebnis ist tatsächlich, das wird dir über drei Teile lang ständig vor die Nase gehalten, dass du doch für diesen Genozid verantwortlich bist, weil du den hättest heilen können.
Oh,
wenn du auf dem Planeten landest, T'Chanka heißt der, wenn du auf dem Planeten landest, auch in den anderen Teilen, ist auch tatsächlich, die Bevölkerung ist zwar mit unnützen NPCs, muss man dazu sagen, aber sie ist mit ein paar mehr NPCs gefüllt, wenn es geheilt wurde. Das ist auch sehr albern, aber es ist zumindest ein sichtbarer Effekt.
Ja, gut. Eine Frage beim Mass Effect war ja auch, mit wem man ins Bett hüpft.
mit jedem.
Ach, ging das?
Es ging, aber es war schwer. Es war wirklich schwer, weil du dann musstest jedes Mal der jeweils anderen abschwören, wenn du mit einer anderen ins Bett wolltest.
Okay. Da wusste ich das jetzt nicht so. Ich habe das bei den ersten, also ich wusste, dass das geht, aber ich wusste nicht, wie das, also bei den ersten beiden Teilen, ich war mir nicht klar, wie man da jemanden bezirzt oder sonst irgendwas. Vor allem habe ich mich ja eher darauf konzentriert, das Spiel zu spielen. Beim letzten Teil habe ich es dann hingekriegt. Wie hieß die mit dieser Maske? Die hatte so einen Namen.
Mit der Maske?
Die ohne Maske nicht leben können.
Irgendwas mit V. Ich komme gerade nicht drauf. Ich hab's gleich. Wie hieß die denn?
Verdammt mal. Wie hieß denn der Charakter?
Ich komme gerade echt nicht drauf, aber die kam nicht Volus. Watcher war es auch nicht. Ich komme echt nicht drauf, verdammt.
wie hieß denn die nochmal? Irgendwas Tier, Tai Zoraz.
Scheiße. Nee, ich weiß es nicht. Ich komme hier drauf.
Ich wette, die Leute, die uns zuhören, die schreien das jetzt hier rein irgendwie.
Auf jeden Fall. Oh Gott, ey, das ist so einfach. Hier,
Tali. Also so
hieß Tali, ja.
So hieß die eine. Die Rasse heißt
Ich will die ganze Zeit Volus sagen, weil die Volus sind's ja nicht. Das sind diese kleinen Scheißviecher, die kleinen Schweinchen. Aber mein Gott,
ja. Wie hieß aber die denn? Fand ich auch am sympathischsten als Charakter, weil die halt so irgendwie freundlich war und die war nett.
Die war sehr freundlich, ja. Ja,
ja. Ja.
Ich bin da Zari Zora hieße. Übrigens, Quarianer. Verdammt nochmal, Quarianer heißt.
Ja, ich habe es schon wieder komplett vergessen. Aber das war halt so. Aber um jetzt bei Mass Effect noch zu bleiben, man hat ja die Entscheidung, die man in Teil 1 getroffen hat, die konnte man ja dann übernehmen in Teil 2 und Teil 3 dann halt. Was ich ein bisschen komisch fand, war, dass die die Teile jetzt, ich weiß nicht mehr, wie das bei Teil 1 nach 2 war, ist da nicht irgendwas explodiert? Man hatte eine Gesichtsoperation und dann konnte man eigentlich den Charakter wieder neu erstellen.
Ja, die Normandy, also das Schiff, dein Schiff ist ja die Normandy, wurde von den Reapern zerschossen.
Ja, und dann erstellt man sich wieder einen neuen Charakter, und aber der ist eigentlich, der alte Charakter hat nur ein neues Gesicht und unter Umständen auch ein neues Geschlecht, weil die Möglichkeit hatte man auch. Fand ich ein bisschen albern. Ich hätte es gut gefunden, wenn man einfach importiert und dann ist man festgelegt auf das, was man vorher hatte.
Das wäre auch nicht verkehrt gewesen, aber mein Gott, irgendwie müssen sie den Leuten, die den ersten Teil nicht gespielt haben, das Ganze auch schmackhaft machen. Und das war halt deren Art und Weise, das dann zu tun.
Naja, es ist jetzt nur eine Kleinigkeit halt quasi. Aber da wir ja über Entscheidungen sprechen, der große Shitstorm war ja damals, dass noch, also vor diesem DLC-Ending oder vor dem Patch, dass egal welche Entscheidung man getroffen hat im Spiel, das Ende war immer das gleiche.
Jein, ich habe dann irgendwann mal irgendwann hatte ich die Schnauze voll, natürlich wie jeder andere auch, und habe dann mal ein bisschen gegoogelt und habe dann rausgefunden, über die ganzen über drei Spiele sammelst du für den letzten Teil so ein bisschen so eine Art Punkteleiste, und du konntest das perfekte Ende nur schaffen, wenn du in Anführungszeichen alle Punkte erfüllt hattest und alles perfekt in diese Richtung gedrängt hast. Und das war halt ein bisschen übertrieben und lächerlich. Vor allen Dingen, da Major Spoiler für alle, die Mass Effect 3 noch nicht gespielt haben, Shepard am Ende stirbt und das, oder eben deine ganzen Begleiter sterben. Das war totaler Schwachsinn.
Ja, das ist, war nicht so.
Die optimale Alternative übrigens nach dem originalen Ende, ohne das DLC-Ende, war übrigens, gab es eine Reaper-Theorie, dass Shepard die ganze von Anfang an quasi umgedreht wurde, seitdem der diesen Monolithen am Anfang berührt hat. Und ist ein ganz interessantes Video bei YouTube, das müsste man sich mal geben. Das dauert auch echt ewig lange, aber das hat er schön mit Beweisen unterlegt, auch aus dem ganzen Spiel. Es wurde zwar dann von BioWare verneint, dass das der offizielle Sinn der Geschichte ist, aber das war zumindest schlüssig.
Interessant. Naja, gut, okay, das ist jetzt
nebensächlich.
Naja, gut. Ich habe jetzt eigentlich auch gar keine Entscheidungsspiele mehr.
Ich würde noch so eine Art Schnellrunde machen, einfach mal kurz runterrattern, was mir noch gerade in den Kopf kommt.
Ja, leg los.
Dann machen wir mal die schnelle Runde. Natürlich Dragon Age, das aber nur Origins, die anderen hatten eher Pseudo-Entscheidungen. Dragon Age Origins, viele Entscheidungen, was da im Kopf geblieben ist, ist die Entscheidung, ob man Blutmagier werden möchte als Magier und dafür ein Kind von einer adligen Familie von einem Dämonen besessen lassen werden möchte. War im Pro und im Contra nicht so ganz die einfachste Entscheidung, aber wenn man sich mit dem Blutmagier wenn man als Blutmagier spielen wollte, hatte man keine Wahl, als den Dämonen irgendwie in dem Kind überleben zu lassen. Man konnte noch aushandeln, dass der dann die Kontrolle für das Kind nicht mehr übernimmt, aber ob sich ein Dämon dran hält, fraglich.
Okay.
Alpha-Protokoll. Hast du Alpha-Protokoll gespielt?
Nee, habe ich aber viel von gehört.
Alpha-Protokoll, ein recht witziges RPG-Agentenspiel von Obsidian und auch im Obsidian-Stil sehr klassisch, sehr bugbehaftet. Da konnte man tatsächlich sein komplettes Spiel bis zum Ende so aufziehen, wie man es wollte. Also man hatte wirklich die Rolle des Agenten inne. Der hat eigentlich so gesehen keinen richtigen eigenen Charakter. Und da gab es häufig die schwerwiegende Entscheidung, ja, wenn ich jetzt wirklich in dem Stil, wie ich den angefangen habe, weiterspiele, dann metzel ich ja alle Ziele, in Anführungszeichen, also es gab natürlich auch Attentatsmissionen, metzel ich die alle nieder oder nehme ich die gefangen, kriege dafür mehr Informationen, also das war immer so ein Nehmen und Geben. Und ist es wirklich sinnvoll, jemanden, der einem Informationen geben kann, umzubringen, wenn man dafür vermeiden kann, dass er danach irgendwie weiter Schaden anrichtet? Das war schon ganz cool aufgebaut, muss ich tatsächlich sagen.
Nicht schlecht, ob wir mal kurze News reinschieben, ne? Wurde ja jetzt von Microsoft gekauft.
Jetzt, was wurde von Microsoft gekauft? Entschuldige bitte.
Obsidian, das Studio. Jetzt dieses Wochenende.
Obsidian wurde von Microsoft gekauft?
Und InXile, also die beiden Studios wurden jetzt gekauft von Microsoft.
Finde ich nicht gut von denen.
Naja, gut, ich weiß jetzt gar nicht, welche Spiele haben die denn jetzt noch eigentlich gemacht? Knights of the Old Republic war von denen, glaube ich, oder?
Fallout New Vegas war von Obsidian.
Ja, genau, Fallout New Vegas.
Sag schon, Pillars of Eternity-Teile waren beide von denen. Alpha-Protokoll war von denen. Also, was Rollenspiele angeht, sind die ganz fit. Das kann man
das
nicht
Lustige anders sagen. Das Lustige ist, die haben ja quasi dann zwei Studios gekauft, die Rollenspiele machen. Also, hier
Inxile.
Inxile, die haben ja auch, die machen ja Bard's Tale, was war das? Torment, Wasteland. Und ja, das sind die Titel, die ich hier sehe, die gemacht haben. Das sind halt zwei Studios, die halt, ich sag mal, westliche Rollenspiele machen.
Ja, finde ich aber trotzdem nicht gut. Microsoft macht sowas gibt immer Mist. Siehe EA, wobei EA auch nicht immer was dafür kann.
Ja, stimmt, Microsoft hat jetzt bisher auch nicht so ein großes Händchen gehabt. Ich hoffe, dass jetzt das Ninja Fury jetzt nicht tot geht dadurch. Aber die hatten ja eh keine andere Wahl, sich kaufen zu lassen.
Oh Mann, ey. Traurig, traurig.
Ja, egal.
Weiter mit der Fast-Runde. F-Entscheidungen, die nicht wirklich Auswirkungen hatten, außer auf das Aussehen, hatte Fable, alle Teile im Übrigen. Diese ganz stumpfen, böse Entscheidungen, die niemals weitreichend waren, sondern nur auf dein eigenes Aussehen und auf die Reaktion von NPCs Auswirkungen hatten. Gehandelt hat trotzdem jeder mit dir, egal ob es gerade den Nachbar umgebracht hast oder nicht. Dark Souls hatte, ob man es glauben möchte oder nicht, auch viele Entscheidungen, die aber eher subtil abliefen. Helfe ich jetzt dem Charakter und verfolge ich seine Questline oder nicht? Habe ich dadurch einen Vorteil, habe ich dadurch keinen? Das hat sich meistens tatsächlich... Ja?
Da fällt mir nämlich ein Beispiel ein. Das habe ich jetzt selbst nicht gespielt, aber da hatte ich ein YouTube-Video zu gesehen. Das fand ich so traurig. Es gibt halt irgendwo, wo du, ich glaube, in ein Bild reingehen kannst und da ist halt auch ein Bossgegner, irgend so eine Göttin.
Oh ja, oh ja.
Und die sagt auch
ja,
noch...
Ja, Andraste. So, ich will dir gerade wieder Andraste sagen. Die Painted World of Ariandel, glaube ich. Ja, Ariandel.
Ja, das klingt danach. Und die sagt auch noch... geh einfach, wir brauchen nicht kämpfen und da hast ja die Möglichkeit, dann einfach wieder zu gehen. Aber du kannst auch kämpfen. Wenn du kämpfst, ist das ist so traurig eigentlich, weil du tötest einfach irgendjemanden und du hast auch nicht mal irgendwas davon, soweit ich weiß.
Du gehörst auch, du hast schon einen Gegenstand, aber der ist jetzt nicht weiter prickelnd und was wirklich traurig eigentlich an der ganzen Situation ist, man gehört ja nicht mal in die Welt von Ariandel, wie auch immer man sie ausspricht, aber du hast halt eigentlich gar keinen Grund, die umzubringen. Also, du gehörst nicht in die Welt, das ist eine Parallelwelt, das ist, ja, du tötest den Kopf der ganzen Welt und wenn ich mich recht entsinne, ist, wenn man die Items gelesen hat, auch irgendwie die Welt an ihr Leben gebunden und damit zerstörst du im Prinzip diese Painted World komplett.
Das ist so traurig.
Ja, aber solche Entscheidungen hattest du eigentlich an jeder Ecke in Anführungszeichen und die Auswirkungen hast du tatsächlich erst später gemerkt. Also da gab es noch die Questreihe zu dem Zwiebelritter. Die konnte dir einen kompletten Bossfight im Prinzip so einfach machen, weil er die Waffe hatte, die gegen den Boss, wogegen der Boss sehr empfindlich war. Hast du dem aber nicht geholfen und den einfach immer ignoriert, dann passt das mit dieser Hilfe. Also es gab wirklich viele Entscheidungen bei Dark Souls, die man gar nicht so offensichtlich sehen möchte. Und die klassische Entscheidung, die jeder Dark Souls-Spieler irgendwann treffen muss, töte ich die NPCs alle, um ihre Seelen zu erhalten, oder lasse ich's?
Ja, da kann man auch noch als Beispiel noch Undertale nennen, jetzt wo du das gerade sagst. Es gibt ja auch, ich glaube, drei Möglichkeiten. Hier der Genozidweg, halt alles umbringen, dann der Pazifistenweg, einfach alles am Leben lassen und dann halt noch den Normalo-Weg quasi. Ich glaube, es hat auch verschiedene Enden gehabt, deswegen. Jetzt, wo ich Pazifisten, wie ich sage, gefällt mir hier auch noch Mirror's Edge ein. Da ist ja auch die Möglichkeit, als Pazifist zu spielen, einfach niemanden umzubringen. Das hat aber jetzt keine Auswirkung, abgesehen von der Trophäe. Also von daher kann man es auch nicht wirklich zählen. Egal.
Und was ich noch ganz dringend nennen möchte, was sehr viele missachten oder woran sich auch die wenigsten erinnern, Vampires The Masquerade Bloodlines, also der zweite Teil der zum Pen-Paper-RPG Vampires erschienenen PC-Spiel, höllisch verbuggt, trotzdem eine riesen Gaudi. Und was einfach völlig albern bei diesem Spiel ist, es gibt am laufenden Band Entscheidungen. Das fängt schon bei den Effen-Entscheidungen aller, lasse ich die Person am Leben oder lasse ich die Person nicht am Leben an. Also da fällt mir eine prägnante Szene ein, wo man, war es Tokio? Man kommt irgendwann in ein asiatisch angehauchtes Gebiet und da kommt dann eine Dämonenjägerin, die ja dich als Spieler umbringen will. Du spielst dann einen Vampir. Und die lässt dich dann aber am Leben, infolgedessen, dass du selber gegen die Dämonen, gegen die sie gerade gekämpft hast. Und dann hast du die spontane Entscheidung, bringe ich die um oder bringe ich die nicht um? Das Ergebnis der ganzen Sache war dann, auch Major Spoiler, wenn du sie umgebracht hast, passiert nichts weiter. Wenn du sie nicht umgebracht hast, stehst du später auf einem, ja, wie nennt man das denn, eine Konferenz der Vampirkönige in Anführungszeichen. Und die springt dann auch mit rein und metzelt ordentlich mit. Also das war auch eine ziemlich harte Entscheidung, wenn man dann rausgefunden hat, was der Outcome ist. Und Witcher 3 darf man natürlich nicht vergessen, wobei die härteste Entscheidung immer noch die schwierigste war. Direkt im ersten Kapitel, das Ende, hatte man die Entscheidung, die Frau des Barons zu retten. Oder, wie ist denn der Baron, Marco, weißt du das noch?
Ich habe Witcher 3 noch nicht gespielt.
Nein, hast du überhaupt irgendwas von Witcher gespielt?
Nein, tatsächlich nicht.
Oh Gott. Auf jeden Fall in der ersten Feste hat man die Möglichkeit, dem Baron zu helfen und seine Frau zu retten. Dann kommt allerdings raus, dass die Frau eine Art magische Sklaverei, sage ich jetzt mal, gegangen ist, um einen Haufen Kinder zu retten. Und dann ist die Entscheidung, rette ich die Kinder oder rette ich die Frau?
Ach ja, stimmt, davon habe ich gehört, ja. Das wird öfters mal erwähnt.
Ich habe im Sinne dessen, dass ich nun mal trotzdem irgendwie kinderfreundlich in meinem tiefsten Inneren bin und das arme kleine Wesen sind, die nichts dafür können, was ihnen passiert, habe ich die Kinder gerettet und in der Folge erhängt sich erstmal der Baron, der dir aber wiederum sehr freundlich gesinnt war während des ganzen Gesprächs. Also anfänglich sehr abweisend, aber der wächst einem dann doch irgendwie auf seine Art und Weise ans Herz. Und der erhängt sich in der Folge darauf und dann kriegst du noch erzählt, dass die Mäuren waren es, die die Kinder entführt haben, dann, ich weiß gar nicht mehr, die Frau, glaube ich, direkt umgebracht haben oder zu ihrer ewigen Sklavin, irgendwas sowas in die Richtung. Und da stand ich dann auch da und habe gedacht, wow, scheiße. Und das habe ich mit zwei Tastendrücken gerade ausgelöst.
Ja, das sind diese, du drückst eine Taste auf den Controller und kannst quasi ein ganzes Königreich vernichten durch eine falsche Entscheidung. Oder durch die richtige Entscheidung.
Wo du gerade ganzes Königreich vernichten sagst, da muss ich auch noch eine Kleinigkeit erwähnen. Eigentlich ein relativ unspektakuläres Spiel, DEFCON. Das hatte ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben. Du spielst einen der großen Weltenherrscher, der Herrscher von der Atommacht im Prinzip. Siehst vor dir in, 8-Bit-Stil möchte ich nicht sagen, aber in einem sehr schlichten Stil die Karte der Erde. Ja, und im Prinzip läuft es darauf hinaus, das läuft immer darauf hinaus, dass du in dem ganzen Spiel einen Atomkrieg auslöst. Also nicht du, der Atomkrieg löst sich mehr oder weniger selber aus, aber das ist halt, am Ende siehst du dann einfach nur diese zerstörte Karte vor dir, beziehungsweise was alles ausgerottet wurde und denkst dir auch, was habe ich gerade getan? Es ist wirklich die Auswirkung von einem kompletten Atomkrieg. Und es ist wirklich ein sehr schlichtes Spiel, was aber, wenn du drüber nachdenkst, auch über die schlichte Darstellung, sehr, sehr krasse Auswirkungen hat. Gibt es, glaube ich, sogar mittlerweile als VR-Titel. Aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, da habe ich mich nicht mehr mit. Am PC VR habe ich ja nicht. Bin ich ja raus.
Ach stimmt, VR-Titel, da fällt mir noch hier The Impatient an. Das ist ja von den Until Dawn-Machern und ist ja auch ein Prequel zu Until Dawn, spielt sich komplett in VR. Da sind deine Entscheidungen aber gar nicht so weitreichend wie in dem Until Dawn. Da hast du dann,
Fand ich auch tatsächlich nicht ganz so gut, muss ich leider zugeben.
Ja, ich auch nicht, tatsächlich. Ich war jetzt auch nicht so begeistert davon. Ist halt, kann man mal erwähnt haben. Ein anderer Titel, der mir jetzt eben noch eingefallen ist Agarest Generations of War.
Fand ich immer interessant, habe ich nie gespielt.
Ja, das Konzept ist halt eigentlich auch so, da wo die Entscheidung dann quasi zu finden ist. Es ist ja quasi so eine Art Rollenspiel mit Dating-Sim. Du musst halt mit dich mit den Mädels, die du bei dir in deiner Party sozusagen drin hast, so ein bisschen anbandeln und mit denen du dann halt kämpfst und am Ende jeder Generation, also du bist ja quasi, du spielst halt generationsmäßig, und dann musst du dich für eine der Damen entscheiden, die dir halt dann ein bisschen wohlgesandt sind. Wenn du gut warst, hast du natürlich eine große Auswahl. Und dann musst du halt die Entscheidung treffen, mit wem zeuge ich ein Kind. Weil das Kind ist dann die nächste Generation und erhält dann die Fähigkeiten von beiden Elternpaaren. Was eigentlich ein relativ cooler Zug ist, weil so kriegst du immer noch was von dem, was du levelst, quasi an Fähigkeiten. Von zwei Figuren sozusagen. Allerdings ist es halt schwierig, sich dann, ja, mache ich jetzt hier, gehe ich jetzt hier auf die eine Dame, aber die finde ich jetzt gar nicht so sympathisch, die wäre eine schlechte Mutter. Aber dafür kann die hier Eissturm oder sowas. Keine Ahnung, ob es jetzt das noch gab oder wie die Fähigkeiten da hießen, ich weiß gar nicht mehr genau. Ist schon lange, lange her, wo ich das gespielt habe. Gab ja auch noch einen zweiten Teil, den ich jetzt immer noch nicht angefangen habe zu spielen. Auch Agarest Zero habe ich, glaube ich, gespielt noch. Ach, egal. Worauf ich hinaus will, ist halt diese Entscheidung zu treffen, ja, welche Figuren möchtest du quasi merchen, um halt eine neue Figur zu erstellen. Im Grunde nichts anderes ist es ja quasi. Ist auch tatsächlich ein sehr interessantes Konzept in dieser Hinsicht. Ich glaube, ich bisher auch einzigartig.
Er hat Fire Emblem doch da übernommen in gewisser Art und Weise.
Ach, ist das so in Fire Emblem auch so?
Ja, aber nur in einem bestimmten Bezug. Also du hast das vorgegeben, welche Charaktere mergen.
Ah, okay.
Die einzige Ausnahme ist dein Charakter, der kann noch, also den Charakter, den du am Anfang selber erstellt hast, der konnte auswählen, wen er dann datet.
Ah, okay. Naja, aber relativ, ja, ist auch eine Entscheidung, ist jetzt auch nicht so, ich sag mal, ja gut, weitreichend schon, weil ich meine, deine Fähigkeiten gehen ja bis zu in die x-te Generation dann mit rein. Das heißt, wenn du dann irgendeine Fähigkeit brauchst im späteren Verlauf und dass sie für die falsche Figur entscheiden, dann stehst du halt da. Oder zumindest, wenn es eine Fähigkeit ist, die dir wichtig ist oder sowas. Aber egal. Ja, jetzt fällt mir auch nichts weiter mehr ein. Wahrscheinlich gibt es noch tonnenweise, ich meine, Spiele leben von Entscheidungen quasi vom Spieler. Sei es jetzt hier, keine Ahnung, einfach nur der Name von deinen Helden. Was bei Pokémon ja, zumindest bei Pokémon Go hat es ja zum Beispiel, wenn du ein Evoli entsprechend entwickeln möchtest, dann musst du den Namen richtig wählen. So generell ist jetzt hier, fällt mir nichts weiter ein, obwohl Pokémon jetzt hier welche, Sonne oder Mond? Das ist auch so eine Entscheidung, die man da treffen möchte.
Naja, die Kaufentscheidung bei einem Spiel kann immer richtig oder falsch sein.
Das ist richtig. Ich habe mich jetzt hier für nächste Woche, erscheint ja die Let's Go Pokémon Spiele. Ich habe mich für Let's Go Evoli entschieden und ich hoffe, das Spiel
wird. Ich habe mich noch gar nicht entschieden. Ich warte auf die Tests.
Es erscheint nächste Woche. Ja, vielleicht sollte ich auch erstmal auf den Test abwarten. Ich habe nämlich so das Gefühl, die könnten vielleicht nicht. Ah ja, egal.
Böse Nintendo, schickt uns zwei Testmuster an Marco und an Fox.
Gerne unterschiedliche Versionen. Ne? ja, gut, dann war es das. Oder hast du noch irgendwas?
Mir fällt ad hoc auch nichts mehr ein, was mir auf dem Herzen liegt.
Ja, gut, dann sage ich mal danke fürs Zuhören. Danke, Sebastian, dass du hier warst.
Gerne.
Es war echt angenehm, sich mal über die ganzen Spiele zu unterhalten. Vor allen Dingen haben wir uns ja prima ergänzt. Du mit den BioWare-Spielen, ich Telltale und ein paar andere Titel.
Life is Strange.
Life is Strange vor allen Dingen. Das musst du tatsächlich noch nachholen. Das ist echt gut. Das kann ich tatsächlich wärmstens empfehlen. Am besten spielt man die erste Staffel, dann die zweite Staffel und
also chronologisch auch.
Es ist, ja, also chronologisch der Erscheinung. Also Before the Storm spielt ja davor, das ist das Prequel, aber würde ich auch eher danach spielen, weil dann ist das mit der Bonus-Episode, ist das so ein Impact. Das ist viel heftiger als bei, wenn man nur Before the Storm spielt. Deswegen, dann verabschieden wir uns und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Adieu.
Ciao, ciao.